Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live, die einzige Fußballshow der Welt heute mit fantastischen Themen und großartigen Leuten. Es geht los.
Bundesliga auf Rocket Beans TV wird präsentiert von eFootball PES 2020.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Das ist korrekt, schön, dass ihr da seid, wir freuen uns sehr. Es gibt so viel zu besprechen, ein toller Bundesliga-Spieltag liegt hinter uns mit vielen tollen Szenen, die besprochen werden wollen. Na? Wie geht's euch, Jungs?
Hey, na?
Hi.
Was geht
heute
bei euch?
Heute im Team, leider fehlt Nico heute. Wir sagen nicht, warum, aber wir freuen uns für ihn, dass er nicht da ist. Sagen wir es mal so. Und ja, das kann man auch mal ein bisschen kryptisch formulieren und trotzdem zwischen den Zeilen Material zum Lesen lassen. So, trotz des schmerzhaften Fehlens unseres guten Freundes Nico.
Nico.
Nico und Ralle, der eh schon, der ist, Ralle ist wie so eine Liebhaberin, die immer nur kommt, wenn sie gerade in der Stadt ist und dann freut man sich und dann.
Booty Call, der macht einen Booty Call mit uns.
Genau, es ist ein Booty Call. Hab immer die Hoffnung, dass es doch was Ernstes ist. Und dann ruft sie wieder ein halbes Jahr nicht an.
Ja, wir sind, ich habe das Gefühl, wir sind mehr investiert als er. Ich habe das Gefühl, wir haben mehr Gefühle in dieser Beziehung als er und das ist immer schmerzhaft.
Sich aus.
Da bleibt einer am Ende immer auf der Strecke.
Alles, was wir doch von ihm haben, ist dieses Trikot.
Ja.
Und das füllt ihn einfach nicht auf.
Aber das hat er wenigstens nicht gewaschen. Das
dann ist riechen das, wir regelmäßig.
Ja. So, ja. Ah, immer eine Prise Rally. So,
Das ist ein Geist.
Das war nicht beabsichtigt. Ich bin zu stark. Kennt ihr das Problem, wenn man zu stark ist?
Ja, also nur von Erzählungen, aber hast du das oder
ja,
was?
Ja, ich leide an Ultrastärke und das ist tatsächlich, ja, zum Glück übernehmen die Krankenkassen das. Ich habe so ein Rezept, Wiki, das muss ich einnehmen, Wiki, damit ich schwächer werde, weil ich sonst ständig Sachen kaputt mache.
Ein ganz ähnliches Problem mit meinem Glied.
Ja?
Ja, aber lass uns nicht näher drauf eingehen. Hast du
auch Wiki für?
Ich nehme auch Wiki, weil er sonst zu stark ist.
Ja. Ja. Zurück zum Thema Fußball.
Okay. Da war er, der Penis-Joke.
Nein. Ihr denkt, das war ein Penis-Joke. In Wirklichkeit war das natürlich eine Überleitung. Denn ihr habt es ja vielleicht mitbekommen.
Ich will es nicht hören.
Was?
Egal, was kommt.
Warum denn? Das kam jetzt diese Aussage.
Die Überleitung.
Von Birki. War das Birki, der das gesagt hat, wir müssen spielen wie Männer?
Ja.
So. Da gab es da auch einen kleinen Shitstorm im Internet.
Er hat, glaube ich, gesagt, es fehlen uns irgendwie Männer. Kann das sein?
Ein Männerfußball, hat er gesagt. Irgend sowas, wir wollen Männerfußball oder was, das war kein Männerfußball. Da haben sich einige Leute drüber empört.
Warum?
Ja, weil die waren der Meinung, das sagt man nicht mehr, das ist antiquiert. Wenn man sagt nicht mehr Männerfußball. Ich habe einen Tweet gelesen, da hat jemand geschrieben, Birki sagt hier, wir brauchen Männerfußball, währenddessen sitzt meine Frau irgendwie mit Schmerzen zu Hause auf der Couch und er findet die Aussage lächerlich.
Das habe ich jetzt nicht verstanden. Die Frau sitzt mit Schmerzen auf der Couch.
Ja, sie ist stärker sozusagen.
Wessen Frau?
Von dem, der das getweetet hat.
Warum hat die Schmerzen?
Ja, die hat. So, Leute. Da fand ich dabei. Was ich damit sagen will, es gab einen kleinen Mini-Shitstorm.
Der Vergleich ist halt blöd, weil Frauenfußball ist körperlich sehr intensiv. Sogar teilweise. Doch,
findest
also,
du?
Ja. Also ich finde, da wird teilweise nicht ruppiger gespielt, aber die stehen halt schnell wieder auf, wenn was ist und gehen für die Zweikämpfe, viel lange Bälle, viel Kopfballduelle. Und
also ich
der Vergleich, deswegen finde ich den Vergleich immer etwas unsinnig, aber mit Jugendfußball ist halt, wenn du sagst Männerfußball versus Jugendfußball, finde ich den Vergleich schon sinnvoll.
Das, ich als jemand, der das authentisch miterlebt hat, der Übergang vom Jugendfußball zum Herrenfußball ist tatsächlich sehr schwierig.
Ja.
Und deswegen habe ich auch aufgehört.
Ja, das ist nicht nur beim Fußball, sondern generell bei vielen Sportarten, würde ich mal sagen. Außer beim Tischtennis, da weiß ich es nicht.
Aber dann kommen die ganzen.
Könnte sein, dass es nicht ganz so extrem ist.
Nicht so, ja.
Also
bei allen anderen Sportarten.
Wenn du Kreisklasse spielst oder Kreisliga wie ich, dann kommen dann die ganzen abgewichsten 35 Jahre alten Männer, die schon 10 Jahre das gemacht haben, die dir dann in die Eier kneifen vor dem Laufduell, was du halt. Das ist ein Kulturschock einfach.
Ist ein Kulturschock. Und vor allem, dass die noch dabei sind, das sind ja die härtesten. Das sind ja die Veteranen.
Ja.
Also das ist ja wirklich nach dem Jugendbereich wird knallhart ausgesiebt.
Ja. So. Ja, es ist also das Schlimmste ist eigentlich Seniorenliga, in der spiele ich zum Beispiel. Also nicht Fußball, aber Basketball. Und das ist, da weißt du, die haben keinen Bock mehr, sich zu bewegen, aber wollen dich trotzdem nicht zum Korb lassen. Und dann machen die das einfach mit anderen Methoden. Im Zweifelsfall hacken die einfach rein und dann belabern sie 10 Stunden lang den Schiri, den sie seit 30 Jahren kennen, weil es immer der gleiche ist. Aber gut. Hier schreibt übrigens einer, der sagt, von wegen. dass ich ja gar keine Ahnung hätte von Frauenfußball. Woher weißt du das eigentlich? Ich habe die komplette Frauen-WM sehr aufmerksam verfolgt. Ich fand das auch nicht ich fand es nicht unspannend, weil die sind ja alle ein bisschen schlechter, also undynamischer. Also es ist ja nicht, also
oh Gott, ist diese Sendung auf sehr dünnem Eis.
Nein, heute. Aber es ist halt einfach, die treffen sich ja auf einem Niveau, sag ich mal. Es wäre jetzt unfair, wenn eine Frauenmannschaft gegen eine Männermannschaft spielen würde, dann wäre das
für
ja
wen? Auch.
Für die Frauen natürlich, weil die Männer dünn.
Man muss, das ist ja nicht sexistisch. Das ist nicht sexistisch. Es gibt ja auch immer wieder Testspiele zwischen Jugendmannschaften der Männer und Frauen.
Aber wir müssen
da sind die Frauen besser geworden.
Politically correct ist nicht so tun, als ob Frauenfußball genauso dynamisch ist wie Männerfußball. Das ist ja also einfach Quatsch. Es tut mir leid, ich bin auf meinem Sender, ich kann hier nicht so einfach rausgeschmissen werden. Alle anderen Sender ist eh der Zug abgefallen, da kann ich auch sagen, wie ich sehe.
Es ist ja rein sportlich gesehen, das heißt nicht, dass das Niveau schlechter ist. Das Niveau ist anders, es ist halt eine andere Sportart. Frauen spielen halt gegen Frauen und Männer gegen Männer.
Aber wenn du, wenn du siehst, also ich meine nicht so brutal, so brutales Einsteigen gesehen zu haben. Vielleicht aber reicht da eine Frauen-WM nicht aus, um das beurteilen zu können.
Ich finde tatsächlich, dass die ganz schön teilweise ganz schön austeilen beim Frauenfußball, ja. Hm. Ich finde, dass es da teilweise richtig, dass sie richtig sich geben.
Ja, das meinte ich ja, das meinte ich mit.
Ja. Ich hab so viel. Ja.
Nein, es ist, also die können auch sein. Und vor allem, was ich im Frauenfußball gut finde, das sage ich jetzt nicht, um mir irgendwie die Situation zu retten oder so, weil gibt's nichts zu retten, alles ist cool. Aber die liegen nicht so lange heulend auf dem Boden rum.
Das, glaube ich, das kann sein, dass dieses Rumgetrickse und so, das nicht so extrem ist
bei den Frauen. Ja. Also es gibt teilweise
echt. Die Frage ist, woran das liegt, das würde mich mal interessieren, ob die sich einfach da, weil keinen Bock haben, also dadurch, dass sie dieses Image haben, sie sind schwächer und weiß ich nicht, was, dass sie dann beweisen wollen, dass sie nicht noch rumjammern oder so, ob das so eine Reaktion darauf ist oder ob es einfach nicht so gelernt ist im Frauenfußball, wie, du kriegst es ja beim Herrenfußball, wird dir das ja schon eingetrichtert von, weiß ich nicht, mit der Muttermilch so ungefähr.
Es bringt auch, glaube ich, einfach nicht so viel. Das ist auch wieder eine Sozialisierungsfrage. Das hat's auch nicht böse gemeint, aber wenn du ein Frauen-Bundesliga-Spiel vor 400 Leuten hast, ist es was anderes, als wenn du als Heimspieler eine Minute liegen bleibst, das ganze Publikum 30.000 fangen an zu pfeifen, den Gegner auszupfeifen, dann hat es dann nochmal eine andere Wirkung. Das ist ja auch ein bisschen kalkuliert, so das Publikum mit reinzuholen.
Ich
weiß es nicht. Jetzt, Leute, wir kommen von 100 bis 1.000 in der Vergleich.
Lass uns mal. Wir sind bei Bürki gewesen mit seiner Aussage und letztendlich geht es auch eher darum, was will er denn eigentlich damit sagen? Und was er damit sagen will, ist, dass ihm offensichtlich fehlt, dass da ordentlich irgendwie, weiß ich nicht, dass die zu brav sind, dass sie zu lieb sind. Ich meine, diese wir brauchen Eier, wir brauchen Männer, das ist ja so eine alte Aussage, die hat man auch gehört bei der beim Ausscheiden der Nationalmannschaft, sage ich mal, der Deutschen. Man hat sie früher schon mal von Kahn gehört. Es ist etwas, das immer wieder kommt. Letztendlich spricht es ja einfach nur dafür, dass vielleicht zu viele mit der feinen Klinge arbeiten bei Dortmund und zu wenige auch mal bereit sind, Gras zu fressen und die eklige Grätsche rauszuholen oder was? Was meint er damit?
Ja, ich glaube nämlich, das, was er vielleicht auch wirklich meint, ist dieser Vergleich Jugendfußball, also wirklich Jugendfußball und Herrenfußball sozusagen. Also einfach dieser Übergang zum Erwachsenen. Man hätte es auch Erwachsenenfußball nennen können, irgendwie, wenn man korrekt sein will. Aber ich glaube, das ist ein bisschen das und das ist eine Diskussion, die wir ja letzte Saison mit Dortmund schon hatten, die wir in der letzten Woche schon geführt haben, im Stichpunkt Mentalität, als Marco Reus so ausgerastet ist. Und das scheint tatsächlich irgendwie so ein Thema zu sein, ob das jetzt von außen zum Thema gemacht wurde und deshalb auch im Inneren ein Thema ist, ja, oder ob es andersrum ist, ist jetzt erstmal egal. Fakt ist, man hat bei Dortmund wirklich das Gefühl, dass ihnen zumindest mal die Cleverness fehlt. Denn auch jetzt im Spiel gegen Bremen hat man zumindest eine sehr dominante erste Halbzeit gehabt mit vielen Chancen und man schafft es erneut nicht, so ein Spiel siegreich zu gestalten. Und das ist nicht nur ein Problem in der Bundesliga, das hat auch gegen Barcelona nicht funktioniert, als man fantastisch gespielt hat, also wirklich ein ganz tolles Spiel gemacht hat gegen Barcelona, aber die Chancen en masse versiebt hat. Und das ist also jetzt kein Einzelereignis mehr, sondern das ist tatsächlich etwas, was jetzt zum wiederholten Male auftritt und kann man direkt mal drüber sprechen, ob das, ist das eine Kopfgeschichte, woran fehlt's da? Weil Dortmund jetzt echt tatsächlich in der Saison, in dem sie auch zum ersten Mal offen gesagt haben, hey, wir wollen Meister werden, tatsächlich schon so ein bisschen abreißen lassen müssen mit völlig unnötigen und einkalkulierten Punktverlusten auch. Ja.
Hatten wir jetzt auch schon mehrfach das Thema, dass sie halt gegen Barcelona 0-0 nur knapp spielen, dass sie 4-0 gegen Leverkusen gewinnen und dass, wenn dann ein Gegner wie Werder kommt, die sich auch wieder sehr defensiv angestellt haben, dass sie dann Probleme bekommen. Einerseits Chancenwertung, andererseits aber auch diesen Gegner zu bespielen. Ich weiß nicht, ob das eine Mentalitätsfrage ist. Ich weiß auch nicht.
Das böse M-Wort.
Ich weiß nicht, in welcher Situation Dortmund hätte härter spielen müssen. Vielleicht höchstens bei dem Eckball, aber das war ja auch eine einstudierte Variante, die Werder dann zum 2:2 hingelegt hat. Und die war auch nicht so leicht zu verteidigen. Da kannst du es höchstens noch anmerken, weil sonst hatte ich nicht das Gefühl, dass sie körperlich hätten mehr reingehen müssen in Werder. Mhm. Ich wüsste nicht, was das hätte bringen sollen in diesem konkreten Spiel. Weiß nicht. Könnte mir gerne widersprechen.
Was ist mit der Chancenauswertung? Ist das ein Qualitätsding oder?
Ja, also im Fall vom Spiel jetzt gegen Bremen muss man einfach sagen, dass Pavlenka einen Sahnetag auch erwischt hat, finde ich, also dass er wirklich überragend gehalten hat und da kannst du eigentlich fast den Spielern keinen großen Vorwurf machen, weil also die Chancen, die sie sich teilweise rausgespielt haben. Und ich denke da auch zum Beispiel an so einen Schuss von Brandt oder so, wo Pavlenka da irgendwie noch mit dem Fußzeh irgendwie da noch drankommt. Der kann genauso gut bei 8 von 10 Torhütern kann er auch reingehen. Und dann sagt jeder, was ein geiler Strahl, unhaltbar. Also ich finde, das waren eigentlich größtenteils gut rausgespielte Tore und ich sehe da jetzt noch nicht irgendwie ein großes Abschlussproblem. Du hast eigentlich gute Leute, die wissen, wie man Tore schießt, aber.
Sie hatten hinten Probleme.
Ja, aber ich würde auch da eher die Ursache suchen.
Also da hatten sie dann die zwei Chancen, wo sie einmal im Mittelfeld wirklich gepennt haben. Da kann man es vielleicht auch anwenden auf das 1:0. Aber Werder hat sich ja auch nicht viele Chancen am Spiel herausgearbeitet. Mhm. Also da haben sie eigentlich auch gut gearbeitet. Fand ich jetzt, ich weiß auch nicht, wie ich das Spiel bewerten soll, weil es einerseits, wie ich gerade schon irgendwie angedeutet habe, diese Probleme gegen tiefstehende Gegner auch ein bisschen wieder gezeigt hat, aber nicht so extrem, wie es gegen Union der Fall war. Also ich würde jetzt da nicht sagen, da war falsche Einstellung und die haben es spielerisch nicht auf Kette bekommen.
Ja, gerade beim 2:2 war halt einfach so ein verlorenes Kopfballduell nach einer Ecke.
Und dann Sergeant.
Und war das
nicht Sergeant also, war es oder wer war es?
Da kann man höchstens dann sagen, war das die richtige Zuteilung, dass Reus da, glaube ich, war das in den.
Nee, Friedel war das dann, der das.
Nein, der das Tor geschossen hat, aber Reus war für den Kopfball zugeteilt, den er verloren hat. Da könnte man dann vielleicht.
Da kann man fragen, warum war.
Gegen ihn, weiß nicht, ob
er zugeteilt war. Warum war er zugeteilt in dem Moment?
Ja, genau.
Weil das war eine einstudierte Variante, das hast du auch schon ein, zwei Mal bei Werder gesehen, dass sie ihn auf den ersten schlagen und dann beide köpfen.
Ja.
Andererseits, Reus hat auch ein Kopfballtor selber gemacht.
Ja, Götze auch. Also,
das war ein bisschen kurios.
Ja, los. Ja, aber trotzdem, also man hat einfach wirklich das Gefühl, dass Dortmund, dass da irgendwas fehlt. Da ist so eine Unzufriedenheit. Es fehlt an der Cleverness, an irgendwas. Vielleicht ist das eine Reife oder so, dass die Mannschaft dann einfach solche Spiele auch mal gewinnt. Und das ist jetzt, wie gesagt, natürlich, es ist noch nichts Dramatisches passiert.
Ich wollte gerade
sagen. Wenn ihr sagt, okay, sie sind nur 3 Punkte hinter den Bayern, die Tabellenführer sind aktuell, ja, natürlich stimmt das, die sind nur 3 Punkte hinter Bayern, alles ist gut noch, ist überhaupt nichts verloren, aber es ist eben auch nicht wegzudiskutieren, dass man gegen Berlin verliert, dass man jetzt gegen ein massiv ersatzgeschwächtes Bremen einen Punkt nur holt.
Oder dass Frankfurt
man
auch.
Bitte? Gegen Frankfurt und auch gegen Barcelona, wie gesagt,
nicht mehr draus macht.
So.
Ich glaube, das ist genau der Punkt. Wenn man sich die Tabelle anguckt, dann wird man feststellen, ey, come on, Dortmund 2 Punkte hinter den Bayern, haben die meisten Tore in der Liga geschossen, haben mit Leipzig und Freiburg das beste Torverhältnis. Also da ist nicht irgendwie alles so schlecht. Man hat so ein bisschen das Gefühl, die Bundesliga sucht ihr erstes großes Thema. Das hängt auch viel damit zusammen, dass die Dortmunder zum ersten Mal gesagt haben, wir wollen Meister werden und dafür auch viel Lob gekriegt haben. Und jetzt kriegen sie es natürlich direkt bei jeder nicht gewonnenen Partie um in die Ohren gepfeffert. Auf der anderen Seite, das, was Nils gesagt hat, ist, glaube ich, schon auch richtig, dass es einfach darum geht, man hätte noch mehr draus machen können. Die Dortmunder hätten noch mehr Punkte auf dem Konto haben können. Und das haben sie nicht gemacht. Und da ist dann eben die Frage, woran liegt es? Aber insgesamt würde ich sagen, sind wir noch weit weg von der Krise und sollten auch nicht irgendwie jetzt hier mit Trainerdiskussionen oder so anfangen.
Ich glaube, das Problem ist ein bisschen auch, dass Favre, so sehr man ihn als Fachmann schätzt, natürlich mit seiner Art, ein ganz anderer Trainertyp ist, als man es in Dortmund eigentlich schätzt und liebt.
Aber das wusste man noch vorher.
Das wusste man vorher. Also ja klar, aber das ist dann in diesen Phasen kommt das dann immer so ein bisschen hoch, weil die Journalisten sind dann ein bisschen böser, als sie vielleicht eigentlich sein müssen. Die Fans verzeihen dann so ein 2:2 nicht, wie sie es vielleicht einem Klopp verziehen hätten.
Ja, aber allmählich muss man dann auch mal in Dortmund sagen, okay, sie hat jetzt Bosch, Tuchel, wie heißt der, Stöger, Favre, also irgendwann finde ich es auch mal albern zu sagen, der passt nicht zu Dortmund, der passt nicht zu Dortmund. Also, wer seid ihr? Irgendwie, dann geht zu Parship, wenn du versuchst, da einen Trainer zu finden oder was weiß ich. Weil das sind ja alles Trainer, die auch schon bewiesen haben, dass sie es können. Und da muss man vielleicht einfach mal sagen, ey Leute, Klopp ist halt einfach nicht mehr auf dem Markt. So, das ist wie so eine Ex, wie so eine Beziehung, die auseinandergegangen ist. Und seitdem wird, ja, und dann wird immer wieder verglichen. Er ist nicht so wie mein Ex. Irgendwann würde ich mir als Freund denken, ja, weißt du was, der leckt mich doch am Arsch. Also, ganz ehrlich, das ist doch irgendwie so alles gute Trainer.
Also soll Favre Schluss machen mit BVB?
Was deine These? An Favres Stelle würde ich mir irgendwann mal denken, Leute, also, naja, ich finde es einfach, oder man muss halt wirklich einfach mal, die haben ja auch lang genug Zeit, dann irgendwie ein Trainer-Profiling zu erstellen, wo es nicht nur um fachliche Kompetenz geht, sondern dann müssen sie einfach vielleicht mal die menschliche Komponente mehr in den Vordergrund stellen. Es gibt ja Spieler, die, sag ich mal, wie heißt jetzt hier der von Schalke?
Der Wagner,
der irgendwie am Spielfeldrand abgeht und rumrennt und so, wenn die eher sowas wollen, dann muss man halt anders scouten.
Ja, super interessant, dass Wagner hat ja nach dem 3-1 gesagt, nach dem 3-1 in Leipzig gesagt, mein Jungs ist das Laktat aus den Augen geschossen. Das ist wirklich so ein Klopp-Zitat.
Ja, aber das meine ich, da musst du halt irgendwie sagen, okay, wir suchen jetzt mal nicht jemanden, der taktisch, ich sehe es wie so ein Managerspiel, der vielleicht bei Taktik dann nur 8 von 10 hat, aber dafür eben bei Motivation. Wobei
ich dem Wagner das gar nicht unterstellen würde, dass er nur 8 von 10 hat, ich glaube auch,
Das kann ich jetzt gar nicht beurteilen.
Aber ich weiß natürlich, was du meinst.
Das ist halt so blöd, weil Favre macht ja auch sehr viel gut. Man redet halt immer nur über diese 10%, die fehlen. Man redet nicht über die 90%, die gut laufen.
Ja, naja, aber man muss auch sich einmal den Kader angucken. Also das Ding bei Dortmund ist, dass es halt nicht das Zeitalter für Entschuldigung ist, weil die nachweislich neben den Bayern den stärksten Kader haben in der Spitze und dieses Jahr auch in der Breite. Wenn du einen Julian Brandt und einen Alcacer von der Bank kommen lässt, sorry, aber ein Guerrero sitzt auf der Bank und so. Also Götze, sein erster Startelf-Einsatz in dieser Saison.
Ja, aber die haben jetzt gegen Frankfurt und Bremen diese blöden Unentschieden gehabt. Das waren auch keine Spiele, wo sie, das war halt nicht wie Union-Spiele, wo man sagen muss, da hat sich die Mannschaft doof angestellt, sondern da hat sie auch einfach dann Pech und haben sich vielleicht vor einem Moment überwältigen lassen, aber sie hätten beide Spiele eigentlich gewinnen können.
Müssen, ja, finde ich.
Ja, nee, ich meine können, im Sinne von, sie hatten die Chancen, diese Spiele zu gewinnen.
Da fehlt so einer da vorne drin, der wirklich, sobald er den Ball kriegt, wo man weiß, der ist drin. So ein Lewandowski, wobei, gut, der hat jetzt gegen Union auch, aber so jemand, wo man weiß, ey, komm.
Alcacer ist auch gekommen. Ja. Gewechselt worden hat er dann, war sofort gefährlich mit drin. Hatte sofort 2-3 Halbchancen, wo er einen halben Schritt nur gefehlt hat.
Na gut, jedenfalls, als jemand, der Dortmund als Meister getippt hat, renne ich natürlich auch ein bisschen meiner eigenen Erwartungshaltung hinterher. Und deswegen bin ich einfach so ein bisschen enttäuscht.
Ja, Sechster Spieltag.
Aber wir wollen jetzt Dortmund auch nicht kriseln, da reden, als sie sind. Und sie haben jetzt ein Spiel gegen Prag, glaube ich, ne, in der Champions League, wo ich mal gucken, was sie da reißen. Aber es ist nur so ein bisschen einfach auch so. Ich hätte gedacht, okay, die fegen da jetzt durch die Liga. Das machen sie nicht. Und da bin ich ja ein bisschen enttäuscht. ein kleines Wort noch zu Werder Bremen in Abwesenheit Nikos. Die haben in der ersten Halbzeit dann natürlich das Gegenstück zu dem Dortmunder Gefasel. In der ersten Halbzeit Glück gehabt, dass sie da nicht höher zurückgingen. Mhm. Aber also die Moral dieser Mannschaft ist schon sehr beeindruckend, dass sie trotz so vieler fehlender Spieler und, sag ich mal, improvisierten Positionen und so, dass sie da trotzdem in Dortmund bestehen. Das nötigt einem ja auch Respekt ab, ne?
Habe ich auf der Taktiktafel tatsächlich mal drauf. Oh. Also wie sie gespielt haben, ist jetzt kein Riesending. Aber fand ich interessant, dass sie das Kohfeldt da eigentlich keine Wahl hat, wen er aufstellt und trotzdem jede Woche noch eine ganz interessante Variante zusammenbekommt. Und jetzt haben sie den Tannenbaum ausgepackt. Mhm. Eine meiner Lieblingsformationen wird sehr selten gespielt, weil sie sehr schwierig zu spielen ist. 4-3-2-1. Und haben dann sehr effektiv gepresst im Mittelfeld. Haben hier zu zweit sind sie raufgegangen auf Witzel, der dann meistens nur den Pass nach außen spielen konnte. Du kannst mit dieser Formation sehr, sehr gut gegen 4-2-3-1 spielen. Ich glaube, das sieht man hier auch ganz gut, weil du hast hier eine sehr gute Gleichzahl im Zentrum, kannst hier 1 gegen 1 überall herstellen und hast dann hier immer noch die beiden Sechser, die flexibel rausschieben können. Ist in der Praxis sehr schwierig, spielt kaum eine Mannschaft, weil natürlich der Außenverteidiger hier komplett blank ist und das halt von diesen hier erfordert, dass sie hier rausrennen, den Außenverteidiger stören. Kann aber Bremen spielen, weil sie mit Klaassen und Eggestein die zwei laufstärksten Spieler vielleicht der gesamten Liga haben. Und haben sie auch meiner Meinung nach ganz gut gemacht. Haben auch ein bisschen einkalkuliert, dass Dortmund über die Flügel kommen kann und dass Dortmund flanken kann. Blöderweise hat Dortmund jetzt zum ersten Mal seit Jahrzehnten nach Flanken effektiv getroffen. Ich meine, ja, das Götze ein Tor köpft nach Flanken.
Und Reus.
Und Reus auch noch. Das, damit gehst du nicht aus in der Vorbereitung, ja, eines Spiels. Aber ich fand, der Plan war ganz okay. Und Bremen macht momentan sehr viel aus dem, aus sehr wenig, was sie zur Verfügung haben. Ist offensiv natürlich alles komplett harmlos und ist nicht auf dem Niveau, auf dem sie sich selber haben wollten, weil sie nicht, Europa ist jetzt kein Ziel, das sie offensiv angehen können mit diesem Kader. Aber es ist schon vollkommen okay für das, was sie haben. Für das, was es sein will, nicht?
Für das, was es sein will, ist okay. Ja, ich muss ja auch sagen, diese beiden Flankentore, das hat mich auch ein bisschen überrascht. Gut, also, dann würde ich doch vorschlagen, wenn wir jetzt schon so viel gesprochen haben über Wagner, dann lass uns doch mal direkt mit Wagners Schalke 04 weitermachen. Die haben nämlich das Topspiel gehabt gegen Leipzig und waren vorher schon so ein bisschen Team der Stunde, Schalke, und sind nachher umso mehr 3-1 tatsächlich gewonnen gegen das vielgelobte Leipzig unter Nagelsmann. Wie ist denn das passiert?
Ja, also mach du erstmal.
Zweierlei Dinge. In der ersten Halbzeit war Leipzig nicht effizient. Da hat Nübel Schalke im Spiel gehalten, muss man ganz klar sagen. Da hätte Leipzig schon das eine oder andere Tor schießen müssen.
Ja.
Dann nach einer sehr schönen Eckenvariante, fand ich auch so eine sehr schön weitergeleitete Ecke, sind sie 1-0 in Führung gegangen. Dann konnten sie ihren Fußball zeigen. Dann konnten sie auf Konter spielen. Konnten sie auch in der zweiten Halbzeit, gerade als Leipzig weiter vorrücken musste, haben sie auf dem falschen Fuß erwischt, das ein oder andere Mal. Und das machen sie in dieser Saison perfekt in Reinkultur.
Ja, ich denke auch. Und so schnell kann sich das drehen, ne? Weil Schalke, genau wie du sagst, die haben am Anfang auch echt Glück gehabt, ne? Also, dass Leipzig teilweise diese eine Dreifachchance da, die Leipzig hatte. Also, normalerweise gehen die 1-0 in Führung. Und das hast du uns beigebracht. Wenn Leipzig 1-0 führt, ist es ein sehr schweres Ding, da noch was zu holen. Von daher kann man sagen, dass die Momente waren, wo Schalke wirklich das Glück auf seiner Seite hätte und hätte Fahrradkette und so. Aber wenn man sich das mal anschaut, dass Schalke in der letzten Saison, wo du auch wieder bei Mentalität bist, wo diese Verlierermentalität irgendwann so groß war, dass du das gar nicht mehr aus den Köpfen rausbekommen hast bei Schalke. Und dieses Theater auch dann mit dem Trainer Tedesco, der dann auch im Gespräch war, nochmal zurückzukommen, nachdem er eigentlich gescheitert war und so weiter. Das war ja totales Chaos. Dann diese Geschichte mit Tönnies dann jetzt noch. Und Schalke hat es aber geschafft, das so rumzureißen und aus diesem Abstiegsmomentum irgendwie so eine Wiederaufsteh-Geschichte zu machen, die, finde ich, gut zu Schalke passt und die gut dazu passt, dass jetzt der Wagner da ist, so als neuer Trainer, und auf einmal sind die da oben dabei und das kann so alles, das kann den kompletten Verein so auf links drehen. Und du siehst, dass so Spieler wie Harit, der hoch veranlagt ist, aber glaube ich auch, sage ich mal, vom Kopf her so ein gewisses Umfeld braucht, um zu funktionieren, und ein gewisses Selbstbewusstsein braucht, um zu funktionieren, und vielleicht auch eine Art zu spielen braucht, dass der da total aufblüht und so diese positiven Explosionen links und rechts, die Energie wird immer mehr, die dabei rauskommt, und zack sind sie eben ein Punkt hinter den Bayern auf Platz 4. Also das hätte man denen nicht unbedingt zugetraut, ne?
Ja, ein Auswärtssieg in Leipzig hätte man denen, glaube ich, auch nicht unbedingt zugetraut. Ja. Also, aber man muss trotzdem auch, wenn das jetzt aus Schalker Sicht ein super Saisonstart ist, muss man trotzdem, glaube ich, ein bisschen Ruhe walten lassen. Also auch das Spiel hätten sie locker verlieren können, muss man wirklich auch so sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass sie Leipzig an die Wand gespielt haben. Das Ergebnis trügt da vielleicht fast schon so ein bisschen. Ist so ähnlich, wie wir auch bei Dortmund gesprochen haben, dass Leipzig es auch manchmal verpasst, sich selbst zu belohnen. Aber trotzdem muss man sagen, dass viele Spieler momentan in einer sehr guten Form sind. Auch ein Mascarell muss man da erwähnen, der ja auch letzte Saison keine Rolle gespielt hat aufgrund von seinen Verletzungen. Der aber jetzt immer mehr so zum Spielgestalter auf der Sechs wird. Ich kenne ihn ja noch von Frank und weiß, wenn der fit ist, kann der auch wirklich eine Verstärkung sein. Und das scheint jetzt endlich wieder so der Fall zu sein. Und du hast halt jetzt mit Harit, hast du schon gesagt, einen super talentierten Spieler, der unter Tedesco irgendwie nicht so richtig kam, der scheinbar jetzt mit Wagner einen Förderer gefunden hat. Und ich finde, sie können auch noch von der Bank ganz gut nachlegen, ne? Mit Caligiuri, Kabak, der ja in Stuttgart auch dann gut gespielt hat, Schöpf, dann haben sie noch den Rahman, Kutucu, der schon gut gespielt hat in dieser Saison, Ut. Also sie haben auch mittlerweile in der breiten Kader, wo man sagt, wir könnten auch noch mal, wenn einer mal in einer Formschwäche ist oder so, da wechseln. Also mit Schalke kann man vielleicht rechnen, diese Saison.
Sind auch taktisch ganz interessant, haben jetzt eine Raute ausgepackt gegen Leipzig, nachdem sie ja eigentlich ich auch Wagner sehr stark als 4-2-3-1-Typen abgespeichert hatte, hatten letzte Woche schon teilweise 4-3-3 gespielt gegen Mainz. Auch in der Hinsicht sind sie wandelbar. Und das ist ja auch ein Erfolgsfaktor, dass du reagieren kannst, wenn was passiert auf dem Feld und dass du auch reagieren kannst gegen Gegner. Muss man so für Schalke hoffen, dass dieses Momentum, wie du es gerade richtig gesagt hast, dass das auch trägt, weil es ist halt schon so, sie hatten auch gegen Mainz ein bisschen Glück, sie hatten jetzt schon wieder Glück. Also bei Schalke ist es halt immer so, wir hatten vor 2 Jahren eine Saison, wo jedes Spiel für sie gelaufen ist. Egal was passiert ist, irgendwie haben sie immer dieses 1-0 reingewirkt, das sind sie Vizemeister geworden. Dann letztes Jahr, wo gefühlt halt jedes Spiel gegen sie gelaufen ist, wo selbst wenn sie gut waren, haben sie irgendwie noch ein blödes Gegentor kassiert, 1-0 verloren. Und jetzt ist halt wieder so das andere Extrem, dass wieder alles für sie läuft, alles für sie spricht.
Ja, tatsächlich. Was ist eigentlich, wo du das gerade, wo ist eigentlich Tedesco? Wo ist eigentlich Tedesco? Warum hat der eigentlich noch keinen Job bekommen?
Aber warum sollte er?
Weil er ist Vizemeister geworden, immerhin. Eine Saison verkackt, okay. Aber das wundert mich irgendwie. Ja. So hoch gefeiert.
Aber mit wirklich grausamem Fußball.
Ja,
aber. Also, ja, keine Ahnung.
Das ist irgendwie so, das Geschäft ist so schnelllebig.
Ja, man ist schnell wieder raus.
Der ist nicht mal, weißt du, was ich meine, ist, der ist ja nicht mal im Gespräch irgendwo. Normalerweise, wenn.
Ja, gut, weil die Saison gerade angefangen hat, noch keine Trainerdiskussion irgendwo ist.
Ne? Ja, außer die wir führen.
Ja, aber also, das aber, kann ja, ja sein, dass der noch ja. irgendwo. Aber für, das ist doch ein, ich weiß nicht, Tedesco war doch auch so ein sehr defensiv denkender Trainer, oder? Wofür steht Tedesco?
Ja, das war er auch. Also, zumindest auf Schalke hat er dann, ist er in der zweiten Saison auch daran gescheitert, offensiveren Fußball spielen.
Also, da kommt er dann auch schon mal nicht für so viele Fragen.
Ich habe jetzt auch hier kurz gegoogelt und der hier in diesem Artikel steht, dass er sich gerade. Vor fünf Tagen haben sie es geschrieben auf sport.de, dass er sich vorbereitet für ein neues Engagement, seine Zeit auf Schalke analysiert habe und jetzt bei europäischen.
Der ist auch Clubs noch ganz jung, wie alt ist denn der? Der ist jünger als wir. Als ich.
Ja, leider, ja.
Ich glaube, der ist älter als ich, sondern Glück ist noch. 34, ja.
34, von dem würde ich mir nichts sagen lassen.
Nee,
wenn er mein Trainer wäre,
würde
ich mich für mich selber einwechseln.
Ich glaube nicht unbedingt, dass er in der Bundesliga bleiben muss oder auch will. Der spricht ja fließend 10 Sprachen. Jedenfalls Italienisch auch. Das wäre, glaube ich, für Italien wäre ein sehr interessanter Mann.
Ja. Lieben ja den Defensivfußball. Ja, also, dafür liebt man ja den Fußball.
Wollen wir noch was zu Julian Nagelsmann sagen oder nicht? Oder tun wir.
Möchtest du jetzt jede Sendung irgendwie was über Julius?
Ist das ja, ich wollte
nur, weil wir lächeln. Wir haben ja, sollen wir die anmoderieren mit Bumper? So,
was bei Julian den, Nagelsmann. Die Nagelsmann-Auer. Ja. Nee, aber ich meine, wir haben ja letzte Folge. Ich habe letzte Folge viel über ihn gesagt. Und gut.
Ja.
Das muss man ja auch nicht.
Hat halt gelb gesehen. Hat
gelb gekriegt.
Für Meckern. Ich bin gespannt auf den ersten.
Verstanden, hat gelb gekriegt für Meckern. Da musste ich kurz erstmal 2 Sekunden, bis ich. Okay, gelb. Aber das wäre auch lustig, wenn man Geld bekommen würde für Meckern.
Ich bin.
Dann geht der Schiri hin und gibt einfach 100 Euro.
Bislang gab es immer nur gelb für Meckern für die Trainer. Ich bin sehr gespannt, wer als erstes wegen der Grätsche gelb bekommt. Welcher Trainer? Einfach mal reingrätscht und dann gelb sieht.
Welcher Trainer weiß das? Auch irgendeiner hat gelb-rot gekriegt dieses Wochenende.
Ja, sondern schwarz, kommen wir noch zu.
Ja. Kommen wir gleich zu. Ja. Muss nichts über Nagelsmann sagen. Ich meine, Leipzig steht ja immer noch ganz da oben und war jetzt mal.
Euphoriebremse so ein bisschen.
Ja, war ein bisschen Euphoriebremse. Ja. Das gefällt ihm auf jeden Fall nicht. Mag er nicht. Ja. Mag er nicht verlieren.
Ist vielleicht ganz gut für die Mannschaft auch, weil sie auch vielleicht die Sinne etwas schärft. Ich hatte das Gefühl, dass sie. Gerade im Ballbesitz noch nicht so weit sind. Das habe ich auch die letzten Woche immer wieder gesagt. Das hat man jetzt gegen Schalke dann sehr stark gemerkt nach dem 0-1, weil sie sich gegen die sehr kompakt stehenden Schalker sehr oft festgespielt haben. Und da muss man noch ein bisschen, da ist noch dieses RB-Fußball-Ding. Wir spielen auf engen Raum, gucken, dass wir da irgendwie uns durchkommen und dann notfalls nehmen wir das Gegenpressing mit. Aber Nagelsmann-Spielidee ist etwas weiträumiger eigentlich, mehr Verlagerung. Und da merkt man, dass Leipzig noch nicht so weit ist, wie Nagelsmann das gerne hätte. Dann ist es halt, der wird halt dann ungeduldig in den Interviews. Andere Trainer hätten jetzt gesagt, ja, wir sind halt noch nicht so weit und blablabla. Und der war schon hat man ein bisschen angepisst, dass sie das Ding verloren haben.
Tja, zu Recht. War auch echt unnötig. Muss man, also ohne jetzt Schalkes Leistung zu schmälern, aber wie gesagt, eigentlich muss Leipzig da in der ersten Halbzeit in Führung gehen. So, wir machen eine klitzekleine Pause. Sie ist tatsächlich klitzeklein, denn sie dauert nur einen einzigen Spot. Und dann sind wir gleich wieder da.
Musik Bitburger. So gut kann Bier schmecken. Mit bestem Bitburger Siegelhopfen verfeinert. Und deshalb bitte ein Bit.
Ach, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück. Ein bisschen die Erkältung noch bearbeiten hier. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir reden natürlich weiter über Fußball, über Bundesliga. Ich habe ganz vergessen, dass es so schnell ging. Ich war total überrascht.
Ja, ich ehrlich gesagt habe auch gedacht, dass wir einen Werbeblock
haben. Ich war gerade noch geistig, habe noch nachgeschlagen, diese Sandro Schwarz-Geschichte, was da jetzt passiert mit. Sehr gut. Da war ich geistig noch dabei.
Ja, dann gehen wir doch direkt dahin.
Wir reden. Schalten wir direkt nach Mainz, live nach Mainz rüber zu unserem Korrespondenten
Sandro Schwarz. Kurz die kleineren Vereine.
Ja, ich bin auch absoluter Verfechter, aber ich meine, wir haben es ja nicht unter Kontrolle. Wir sind ja unter der Fuchtel von Tobias Escher, der die Zeit sehr streng vorab vergibt, und wir wollen immer mehr über Freiburg, Mainz, Hertha, Augsburg reden, aber nein. Tobias Escher führt hier ein Regime.
Nein.
So.
Nein.
Was?
Nein.
Tobias Escher.
Mainz. Die erste gelb-rote Karte für einen Trainer in der Bundesliga-Geschichte.
Ja. Also, weil er aufs Feld gerannt ist, oder?
Ja. Ja, weil er gemeckert hat, er aufs Feld gerannt ist.
Genau. Ein Mann sieht rot. Schwarz sieht rot. Schwarz sieht rot.
Deswegen.
Schwarz sieht gelb-rot. Schwarz sieht gelb-rot.
Schön.
Oder?
Eine Symphonie. Entschuldigung.
Ja.
Für Nils, also
stellvertretend. Da habe ich ihn auch nicht gewusst bis gerade eben, deswegen habe ich es gegoogelt, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber der ist jetzt gesperrt dadurch.
Ja.
Also gelb-rote Karte heißt ein Spiel Sperre und darf jetzt nächste Woche nicht den Verein betreuen. Ich weiß, muss mal gucken.
Aber heißt das spielen. Tribüne oder heißt das?
Das heißt, er hat Kontaktverbot mit der Mannschaft zwischen 15 und 18 Uhr.
Aber wie läuft das denn im Kommunikationszeitalter?
Ja, das gibt ja die alten Mourinho-Geschichten. Also, Mourinho hatte die alte Mourinho-Geschichte, er hatte mal ein Spiel Sperre und saß dann auf der Tribüne, hatte aber wohl im Ärmel irgendwas versteckt und hat dann immer Anweisungen gegeben runter auf die Bank.
Ja, aber gut,
und seitdem sind sie sehr fuchsig,
ja.
Die Verbände, und achten darauf, dass da wirklich dann keinerlei Kontakt herrscht, dass dann niemand Zettel austauscht oder sowas, dass dann niemand
Platz runterrennt. Okay, nur mal. Da sitzt doch jetzt immer auch einer mit einem Headset.
Ja.
Zu wem hat der denn Kontakt?
Das ist der zu dem unten auf der Trainerbank. Es gibt bestimmt Wege, da das zu
Und dem kann man doch eine WhatsApp schreiben. Stell mal auf Doppel-6.
Zum Beispiel. Mhm. Zum Beispiel. Also es gibt da bestimmt Wege, das zu umschiffen. Aber es soll.
Geheimdienst ist involviert.
Musst die
bisschen. Der Secret Service. Zugriff, Sandro Schwarz hat gerade Kontakt aufgenommen.
Also du musst schon ein bisschen dich aber anstrengen, weil die das auch bestrafen, die DFL, und darauf achtet.
Ja, aber wenn Sandro Schwarz gar nicht mitgeht und irgendwo zu Hause sitzt und einfach WhatsApp-Nachrichten an seinen Co-Trainer schreibt.
Das wäre ja wiederum blöd, weil er kann ja bei der Mannschaft sein. Also jetzt gerade, sie spielen in Paderborn nächstes Wochenende, und der kann ja mit im Hotel sein und die Ansprache noch halten, kann sogar ja, wie gesagt, bis 15 Uhr auch bei der Mannschaft sein. Kann dann nochmal die heiß machen, so, aber danach muss er halt.
Er geht ja in der Loge aufs Klo und schreibt von da die WhatsApp.
Genau, oder ganz einfach, mein Gott, da läuft dann irgendein Ordner rum, der sagt: Hier, geh mal bitte unten in die Kabinentrakt und flüster in der Halbzeitpause meinem Assistenten das und das zu.
Ja. Dann haben die einen, der kann wunderbar Sandro Schwarz persiflieren.
Mit so einer Perücke.
Ja, der engagieren dann eben die Mats Knob oder sowas.
Alter, das wäre voll die Marktlücke für Matze Knob. Ja. Der kann sich jetzt mit den gelb-roten Karten für Trainer, könnte der wirklich versuchen, so immer gebucht zu werden für den jeweiligen Trainer.
Was mit verdient? Wieso nicht? Also müsste man jemanden wie Ralle hier haben, der uns sagen könnte, wie sehr das ein Handicap ist für eine Mannschaft, wenn der Trainer einem nicht direkt.
Kommt auf den Trainer an halt. Ne? Für manche ist es vielleicht auch Vorteil.
Kommt auch eher auf den Co-Trainer an vielleicht.
Ja.
Wenn du so einen Co-Trainer hast, der einfach nur ein Taktik-Nerd ist und eigentlich nicht vor der Mannschaft spricht, dann ist das, glaube ich, schon ein Nachteil.
Aber die kennen sich ja. Also ich meine, der Co-Trainer ist jeden Tag mit der Mannschaft auf dem Feld und so. Also ich glaube nicht, dass der dann da stotternd steht und sagt.
Das ist ja auch nicht so, dass sie überrascht werden unbedingt. Die bereiten ja vor dem Spiel vor, was machen wir, wenn wir
ganz viele Co-Trainer machen ja auch die Trainingssteuerung, genau. und die Headcoaches stehen irgendwie am Rand und gucken zu oder so. Also ist ja ganz, bei ganz vielen so insofern.
Ja. Ich finde ja auch so ein Blick auf der Tribüne, das tut einem Trainer auch mal ganz gut. Denn man sieht das da viel besser. Gibt's jetzt auch eine, also, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, von Christoph Kramer. Ist der Christoph? Doch, ne? Ja. Christoph Kramer. Ja. Kurz ein Gehirn. Gehabt. Der hat ja so eine Kolumne in der 11 Freunde und der hat jetzt auch geschrieben, und das fand ich sehr interessant, weil mir das nämlich auch immer so geht, wenn man oben sitzt, dann sieht man ja viel besser. Also man sieht ja die Räume, man sieht ja, und man, da sieht ja alles von oben so viel leichter aus. Und dann war ich neulich mal im Stadion beim HSV und da hatte ich so mega geile Plätze. Ich glaube, das war mit Schröckert, der hatte die zum Geburtstag bekommen, hat mich mitgenommen, weil er ein geiler Kumpel ist. Und dann saßen wir fast am Spielfeldrand, sodass du fast eine Spielerperspektive hattest. Ne? Also du hast das Spiel wirklich nicht mehr von oben gesehen, sondern fast so. Und da siehst du auf einmal, wie eng das alles wirklich ist. Und vor allen Dingen, also was die Spieler auch für einen Blick haben. Ne? Also wenn man auf dem Platz steht, dann das ist ja eine komplett andere Perspektive, weil du hast ja, du siehst halt so. Und jeder Spieler vor dir behindert wiederum die Sicht und auch die Entfernung kannst du ja ganz anders einschätzen, wenn du es so siehst, als wenn du es und so weiter und so fort. Was ich damit sagen will, ist eine komplett andere Perspektive. Und darum ging seine Kolumne in der 11 Freunde, dass er, wenn er auf der Tribüne sitzt, ständig denkt so, ey, Leute, warum macht ihr das denn nicht so oder so? Und wenn er auf dem Spielfeld steht, dann ist das ein komplett anderes Spiel sozusagen. Mhm. Und worauf wollte ich hinaus? Ach ja, genau, Sandro Schwarz. Vielleicht tut ihm das ganz gut, wenn er mal auf der Tribüne sitzt und so ein Spiel mal aus der Perspektive sieht. Mhm. Vielleicht kommt er mit komplett neuen Eindrücken zurück.
Das kann sein.
Er guckt natürlich vermutlich auch sehr viele
Spiele. Die Räume sehen größer aus im Fernsehen, als sie im echten Leben sind. Die Räume sehen größer aus im Fernsehen, als sie im echten Leben sind.
Aber es gibt auch trotzdem, trotz aller perspektivischen Verschiebungen, weiß ich nicht, es gibt trotzdem auch Räume, die oft nicht gesehen werden von Spielern. Und es gibt wiederum Spieler, die sehr gutes, man sagt ja, die eine sehr gute Übersicht haben. Oder ich glaube, Pep Guardiola hat es neulich gesagt über De Bruyne, dass er Sachen sieht, die kein anderer Spieler sieht. Also das ist ja dann auch ein Teil des Gesamtkunstwerks Fußballer, dass du dann, wenn du ein Superstar bist, dass du dann halt diesen Blick für Situationen hast. Oder Özil hat man das auch immer gesagt, dass er die Situation sieht, bevor sie passiert oder irgendwie so.
Ein Hellseher.
Im Prinzip ist ein Hellseher.
Das weiß niemand. Ja. Er ist Hellseher und hat sich überlegt, was mache ich mit der Gabe?
Ja, aber man kennt das ja auch aus dem Football. Da ist es ja auch so, der Quarterback natürlich auch dann immer gut sehen muss. Und so.
Beim Fußball natürlich schwieriger, weil du 360-Grad-Blick brauchst. Mhm. Ja, das hat das, was den sehr guten von den guten Fußball unterscheidet. Gab auch mal eine Studie, dass Weltklasse-Spieler mehr Schulterblicke machen als ein durchschnittlicher Kicker. Also die Anzahl der Schulterblicke korreliert mit dem Niveau, auf dem ein Spieler spielt. Dann wählt WM-Sieger und nicht WM-Sieger.
Fairerweise muss man sagen, bei den Augen von Özil hat er auch einen gewissen Vorteil.
Ja.
Was? Kann man den auch nicht mehr? Alter, oh, Leute, ja, ich 2019, man kann keine Scherze mehr machen über irgendwas.
Nee, es ist
zu gefährlich. Es war einfach nur.
Ich finde, wir machen, weißt du, was wir machen? Wir machen so eine Schattenwand. Und jedes Mal, wenn jemand einen Gag hat. Hinter die Schatten.
Das finde ich eine sehr gute Idee. Oder so eine zum Hochklappen. Man kann die immer so schnell hochklappen und dann kommt so ein Stimmversager.
Aber das ist.
Weiß ich nicht.
Kurz, das ist ein guter Pitch für eine Sendung. Du liest Witze vor und dann lässt du die Leute abstimmen, ob der Witz noch geht oder ob der nicht
mehr geht. Und wenn er geht, zeigt er sich. So wie Masked Singer, nur mit Gags. Masked Joker.
Ja, finde ich gut. Zu Mainz. Zu Mainz 05 gegen Wolfsburg. Mainz ist ja in der absoluten Krise, muss man auch sagen. Also nicht nur, weil Sandro Schwarz jetzt gesperrt ist, sondern weil sie mit drei Punkten auf Rang 16 stehen. Das haben sie sich vor der Saison ganz, ganz anders vorgestellt. Waren ja eins der wenigen Teams, die Kontinuität wirklich hatten vor der Saison. Mhm. Keine großen Kaderumbrüche, keinen Trainerwechsel und haben jetzt massive Probleme, die Saison zu starten. Und haben auch, wie das so ist, wenn man unten reinrutscht, hast du Scheiße am Fuß. Dann läuft's auch noch blöd, dann hat auch noch der gegnerische Ersatztorwart, Perwan, plötzlich einen wundergeilen Tag und holt in der zweiten Halbzeit alles raus. Ich finde aber auch, dass diese Raute von Mainz, an der sie relativ lange immer festhalten, ich finde die nicht so mega geil. Ich bin ein großer Fan der Raute, aber ich finde die Mainzer Raute nicht so mega geil, auch weil da momentan eigentlich alle Mittelfeldspieler keine Überform haben und weil sie dann immer sehr große Probleme haben, gegen Gegner sich durchzukombinieren. Gegner machen das Zentrum zu und dann sind sie über die Flügel und dann fehlt da jede Dynamik im Spiel nach vorne.
Aber ich finde, gegen Wolfsburg hat es ja eigentlich ganz gut geklappt.
In der zweiten Halbzeit fand ich. Ja. Also in der ersten Halbzeit hatten sie dann noch zeitweise Probleme. Dann in der zweiten Halbzeit haben sie auf 4-3-3 umgestellt. Also da hatten dann auch dann hatten sie auch wirklich sich gerade zum Ende hin nochmal zahlreiche Torchancen erarbeitet.
Und man muss wirklich, in dem Fall muss man bei Wolfsburg wirklich von einem sehr glücklichen Sieg reden, finde ich. Also das ist zwar jetzt am Ende, würde das nicht jucken, aber
Deswegen meine ich, es war auch ein sehr glücklicher Sieg. Ja. Das war jetzt, auf Bundesliga-Niveau kritisiert man ja mal auf sehr hohem Niveau. Das sind ja alles keine Graubenmannschaften. Auch Mainz nicht. Das sind halt dann so Mini-Details. Und wenn ich sage, ich finde die Raute nicht ganz so geil, dann muss das nichts heißen. Vielleicht ergibt die auch für Mainz Sinn. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich die Struktur verändern wollen würde bei dieser Mannschaft. Aber es ist momentan einfach so, dass alles immer gegen sie läuft. Dass sie nicht die Chancen erspielen, wenn sie die Chancen haben, plötzlich der gegnerische Torwart in Wahnsinnsform ist. Und damit stehen sie jetzt schon unter so einem richtig massiven Druck jetzt vor dem Spiel gegen Paderborn.
Was man auf jeden Fall festhalten kann, Weghorst, kein Tor.
Das traue ich mir.
Schwierig. Weghorst in der Krise?
Ich bin in der Krise. Ich habe ja meine Ehre darauf gewettet, dass er 25 Tore mindestens macht.
Ja.
Ich muss ihm langsam mal ins Gewissen reden.
Mit Zeit.
Der lässt mich blöd dastehen.
Wobei der, finde ich, eine ziemlich krasse Präsenz hat.
Der hat auch eine Riesenchance. Er hatte ja diese Chance, wo er dann irgendwie im Strafraum war und dann den Ball noch gegrätscht hat aus 2 Metern und dann der Torwart noch dran war.
Tja.
Der hat eine riesige Präsenz, das stimmt. Ja.
Also der ist immer irgendwie, der taucht halt nicht unter. Man sieht irgendwie, dass der ist da.
Ist halt auch, wenn die ganze Mannschaft offensiv nicht so gut funktioniert, wie Wolfsburg das momentan tut, dann bist du als Stürmer natürlich auch der Idiot, so ein bisschen. Mhm. Weil Wolfsburg insgesamt mit 4 Schüssen, davon 2 Weghorst, ist okay, aber da siehst du halt, die ganze Mannschaft hat offensiv Probleme gehabt. Und Mainz defensiv auch wirklich gut. Da haben sie wieder gut reingefunden. Ja, es ist blöd für Mainz. Also alles läuft blöd für Mainz.
Das stimmt. Für Wolfsburg dagegen läuft es natürlich dann deutlich besser. Mhm. Du hast sie, glaube ich, vor der Saison als Überraschungsteam auch gehabt.
Ja, so ein bisschen eine Einschätzung, mit der ich im Nachhinein hadere.
Warum?
Ja, weil sie nicht so gut spielen. Weil sie.
Haderer spielt auch bei Freiburg.
Ne? Gibt es den? Das ist noch nicht bewiesen worden. Das haben wir.
Haderer? Weiß ich nicht.
Ist noch nicht bewiesen, dass es den gibt. Ja, ich habe sie auf 3 geschätzt. Ich habe ja sehr viel von Schlager gehalten, der auch in den ersten Spielen richtig geil reingehauen hat, der sich dann verletzt hat. Und jetzt ist das alles bei Wolfsburg ein bisschen arg behäbig. Dieses Vertikalspiel, was man von Glasner kannte, er ist so ein bisschen Trainertyp wie Hütter gewesen, hat eigentlich diesen Fußball wie Eintracht Frankfurt in der letzten Saison gespielt hat, mit ein bisschen weniger langen Bällen, ein bisschen mehr vertikal rein. Den hat er spielen lassen und der funktioniert nicht in Wolfsburg. Die müssen halt momentan wirklich gucken, dass sie defensiv stabil stehen und dann über so eine Ecke das 1-0 erzwingen und das Ding dann aussitzen. Aber da greifen noch nicht alle Rädchen ineinander und ich bin auch noch nicht so sicher, ob es in dieser Saison.
Aber was?
Es wird kommen, aber ich weiß nicht, ob es so kommt, dass sie 3 oder 4 werden, was ich ja als Voraussage gehabt habe.
Aber erst 4 Gegentreffer in 6 Partien.
Genau, deswegen meine
ich. Das ist schon auf jeden Fall krass.
Aber
immer noch ungeschlagen, 3 Siege, 3 Unentschieden. Also so schlecht ist das, Tipp gar nicht.
Aber erst 9 Tore geschossen. Das ist die Kehrtseite. Okay. Deswegen sage ich, sie müssen halt sich sehr stark über diese Defensive definieren und das haben sie, die kriegen sie ganz gut hin.
Mhm.
Ja, dann würde ich doch vorschlagen, wir kommen von der Überraschungsmannschaft, die du zu Beginn der Saison getippt hast, zu der Überraschungsmannschaft, die tatsächlich eine ist, nämlich SC Freiburg.
Mhm.
Eine Mannschaft, die es verdient hat, dass wir heute wieder 2 Minuten über sie reden. Auch diese Woche wieder erfolgreich gewesen, 2-1 gewonnen in Düsseldorf und das sogar nach Rückstand. Ein schwerwiegender Patzer von Schwolo führte zum 1-0 durch Hennings, meine ich, ne? Ja, Hennings war's. Genau. Und dann ist Freiburg aber zurückgekommen und das war gar nicht so unverdient. Und ich finde, wenn man gegen eine Mannschaft wie Düsseldorf auswärts, die ja durchaus verteidigen können, wenn man da noch ein Spiel dreht, ist das auch ein Stück weit eine Reifeprüfung und dementsprechend hat auch Christian Streich nach Spielende gejubelt. Das war so ein richtiger, es war so ein intensiver Jubel. Ich hatte das Gefühl, das war dem richtig was wert, dieser Sieg.
Ja, klar.
Also, ich weiß nicht, ob ich ihn schon mal so hab jubeln sehen.
Ja, es war ein wirklich ein wichtiger, wegweisender Sieg für Freiburg. Und es war auch eine gute Partie, zumindest in der zweiten Halbzeit auch, finde ich, geht dann auch der Sieg in der Höhe in Ordnung. Aber es ist ja oft so, dass wenn du irgendwie gut spielst und dann gegen so vermeintlich Gegner auf Augenhöhe oder vielleicht sogar darunter verlierst, dann machst du dir so ein bisschen das, was du dir selber aufgebaut hast, schnell wieder kaputt. Und deshalb ist das dann so ein Spiel, wo du auch die Leistung, die bislang stattgefunden hast, bestätigen musst. Und das haben sie halt geschafft. Ich glaube, das war so ein bisschen, sie sind jetzt eben, haben sich wirklich etabliert in dieser Spitzengruppe, 13 Punkte nach 6 Spieltagen. Das ist für den SC Freiburg auf jeden Fall auch mal glaube ich, wieder was ganz Nettes. Ich möchte an der Stelle das Tor von Luca Waldschmidt, den wir beide ja auch sehr gut kennen und vermissen, herausheben, der nicht in der Startelf stand, also erst eingewechselt wurde und dann mit einem unfassbar geilen Tor auch wirklich Freiburg dann endgültig auf die Siegstraße geführt hat. Das war schon sehr sehenswert und das ist ja auch eine gewisse Qualität, muss man ja auch mal sagen, für Freiburg, wenn du einen Griffo, wenn du einen Waldschmidt einwechseln kannst. Das ist gar nicht so schlecht.
Günther möchte ich noch hervorheben, schon wieder ein Assist. Ja. Ich liebe seine neue taktische Rolle, der ist sowieso ein Spieler, der immer untergeht, aber der zieht in dieser Saison sehr häufig als Linksverteidiger diagonal ins Zentrum rein, in den Strafraum rein. Und überzeugter als, glänzter als Vorbereiter. Hat auch jetzt wieder, wie gesagt, ein Tor vorbereitet, war auch sonst einer der Aktivposten. Es ist wirklich ein Mann, der herausragende Form hat im Moment. Mhm. Aber ich möchte mich ja für die Nachfolge von Matthias Sammer bewerben, als Mahner der Nation. Mhm. Und muss sagen, dass natürlich Freiburg sehr gut dasteht. Aber sie haben in der Tabelle gegen Platz 13, 12, 13, 14, 16, 17, 18 gespielt.
Ja.
Und die Gegner waren nicht besonders stark und sie haben auch nicht jedes Spiel mit Bravour gewonnen, sondern da waren auch so viele so Siege dabei, wo du jetzt gegen Düsseldorf
denkst. Aber umso wichtiger ist es, dass man solche, erstens holst du dir die Punkte und zweitens holst du dir das Selbstvertrauen, was du dann wiederum auch brauchst, um gegen die Stärkeren zu bestehen. Genau.
Das kann sein, dass sie jetzt sich mit diesem Selbstvertrauen in den Lauf spielen und dann tatsächlich overperformen. Kann aber einfach nur sein, dass sie jetzt 13 sehr, sehr wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg gesammelt haben.
Kann also sein.
Gegen diese
Gegner, aber der ganz große Druck, den hast du halt jetzt dann erstmal
nicht. Den hast du nicht mehr, dann kannst du befreiter aufspielen. Ist jetzt dann die Reifeprüfung gegen Borussia Dortmund, weil sie jetzt tatsächlich auf einen Gegner treffen, der sehr viel stärker ist als sie. Und da bin ich gespannt. Weil
aber da wird jeder sagen, niemand erwartet von Freiburg, dass sie was holen gegen Dortmund. Das ist eigentlich doch.
Nee, klar, aber ich wollte das jetzt nur mal in dem Sinne relativieren. Ich glaube nicht, dass Freiburg ein Europa League-Kandidat ist oder sowas. Ich glaube,
das glaube ich auch.
Es kann natürlich sein, dass sie jetzt in so einen Lauf spielen und jetzt, wenn sie jetzt gegen Dortmund auch noch irgendwas holen, dann erst recht. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie defensiv dafür stabil genug sind. Die hatten auch jetzt in den letzten Spielen genug Chancen zugelassen, auch gegen Düsseldorf, fand ich. Also Düsseldorf war da nicht chancenlos.
Aber die haben 5 Gegentore erst.
Ja, aber die haben sehr viel, ich will nicht sagen Glück, aber die haben nicht gegen die stärksten Gegner gespielt. So. Und andere Gegner würden dann vielleicht eine Chance mehr außen reinmachen. Ja, so ein Schalke oder sowas hätte da
aber
anders spielen gegen Freiburg.
Ja, also ich glaube auch, man kann den Moment sehr genießen im Breisgau, aber daraus jetzt UEFA Cup Ambition abzuleiten,
halte
ich auch für Quatsch. Letztendlich spielt Freiburg jedes Jahr erstmal um den Klassenerhalt und wenn du dann nach 6 Spielen 13 Punkte hast, dann ist das, glaube ich, in erster Linie schon so eine Drittelmiete, die du hast, wo du weißt, okay, wir haben vielleicht dieses Jahr nichts zu tun mit dem Abstieg, also es ist natürlich zu früh, das zu sagen, ja, es sind auch schon Mannschaften abgestiegen, die auch mit 6 Punkten nach 2 Spieltagen ganz weit vorne waren, von daher den Tag nicht vor dem Abendlohn, aber ich freue mich irgendwie für Freiburg und die sind ja, jeder kann sich darauf einigen, die sind sympathisch, jeder mag Freiburg irgendwie und von daher ist kann man das doch gemeinsam mal genießen.
Du sitzt dann auch da und fragst, wie haben die diesen Kader zusammenbekommen? Halt mit Petersen vorne drin, Waldschmidt, der von der Bank kommen kann, Günther, wo ich mich seit Jahren frage, wieso dem niemand auffällt, ist der so, fühlt er sich so wohl in Freiburg, dass er gar nicht wechseln möchte? Ich weiß es nicht. Mittelfeld auch mit Höfler und Abraschi sehr gut besetzt. Ist eine sehr homogene Mannschaft. Und das merkst du auch daran, dass sie im Sommer zwar eingekauft haben, dass diese Spieler nicht sofort in die erste Linie gerückt sind. Bis auf Grifo, der war aber schon da. Weil einfach diese Mannschaft, so wie sie letzte Saison gespielt hat, funktioniert.
Ja, und sie kommt vor allen Dingen auch über eine mannschaftliche Geschlossenheit. Der Trainer arbeitet schon lange mit diesem Team zusammen. Es ist, glaube ich, auch angenehm in Freiburg, haben wir auch schon tausendmal drüber gesprochen, das Umfeld und so weiter. Da lässt sich gut arbeiten und momentan können sie so ein bisschen davon profitieren. Aber natürlich, 6. Spieltag sollte man das jetzt auch noch nicht zu hoch hängen, gerade wie du es gesagt hast, ein relativ leichter Auftakt. Wenn wir mal kurz skippen zum Beispiel zum 1. FC Köln. Die hatten zum Beispiel, die haben gegen die Hertha gespielt und die hatten einen richtig harten Auftakt in dieser Saison. Und alle haben gedacht, gut, jetzt kommt mal endlich ein Gegner, sag ich mal, auf Augenhöhe oder jemanden, wo man vielleicht auch mal was holen kann. Und dann spielst du zu Hause 0-4 gegen Hertha. Und dann hast du halt echt eine handfeste Krise, weil okay, dass du gegen Leipzig und Dortmund oder was weiß ich nichts holst, ist die eine Sache, dass du zu Hause gegen die Hertha aber 4 Buden kassierst, das ist dann schon echt Ja. Schon ein anderer Schnitt.
Wobei ich das auch ein bisschen relativieren möchte. Köln hat zu Beginn gar nicht so schlecht gespielt. Sie hat eine Riesenchance durch Córdoba. Hm. Wenn der das Ding weiß, hätte wenn, aber und so. Aber wenn der das macht, dann wird's ein anderes Spiel. Und natürlich der absolute Breaking Point war die rote Karte. Hm. So, und danach hat Köln, also haben dem zurückgelegen, weil sie haben das Tor selber nicht gemacht, liegen zurück, kriegen dann rot. Und dann haben sie trotzdem versucht, zu Hause noch auf den Ausgleich zu spielen und haben natürlich hinten dann Räume gelassen, die Berlin dann eiskalt ausgenutzt hat. Und am Ende waren es dann auch irgendwie Auflösungserscheinungen. Da hat man richtig irgendwie gemerkt, okay, die sind jetzt hin und her gerissen. Auf der einen Seite versuchen sie panisch noch was zu reißen. Auf der anderen Seite haben sie auch keinen Bock, da jetzt 6-7 Tore zu kassieren. Und dann, das Spiel war vorbei. Mhm. Und das ist am Ende dann auch echt hoch. Also diese, so man, wenn man das liest, denkt man, okay, Berlin hat die voll auseinandergepflückt. Aber das war so nicht. Also die rote Karte war ein absoluter Gamechanger. Wenn du dann mit 10 Mann im Rückstand hinterherläufst und die so, dann haben sie kassiert am Ende. Ich würde da jetzt die Krise in Köln noch nicht zu groß reden, weil sie tatsächlich, sie haben die Bayern gehabt, sie haben Dortmund gehabt, sie haben Gladbach gehabt, so das, und sie haben in Freiburg gewonnen. Und Freiburg, wir haben gerade davon geredet, wie gut Freiburg ist. Und Köln hat in Freiburg gewonnen, 2-1. Mhm. So, und dann sind, finde ich, aus diesen 4 Spielen 3 Punkte zu holen, das ist okay. Ja, es ist okay. Ja. Und jetzt kommt das Spiel gegen Berlin, was halt durch diese rote Karte und so weiter halt so massiv kippt.
Aber das können halt dann genau wie bei Freiburg nur andersrum. Ja, irgendwann vergisst du, wer die Gegner waren und du hast halt kein Selbstbewusstsein mehr und du gehst in so eine Negativspirale rein. Ja. Dann kommen, und das kann ja auch eine Mannschaft dann destabilisieren, gerade wenn du wie Bayer Lorzer das möchte, so ein aggressives Pressing, wo die Mannschaft ja auch Selbstbewusstsein braucht, wo die Mannschaft ja in die Zweikämpfe reingehen muss.
Mhm. Das Problem ist halt auch, jetzt spielen sie, am nächsten Spieltag spielen sie in Schalke oder auf Schalke, was auch wieder brutal schwer wird. Und wenn du Pech hast, ist dann einfach mal, sind dann 7 Spieltage und du stehst mit 3 Punkten auf dem letzten oder vorletzten Tabellenplatz. Und jetzt mal unabhängig davon, ob das, was das jetzt schon insgesamt für eine Aussagekraft hat, jeder weiß, was das dann auch immer für eine psychische Belastung ist, weil du hast dann diesen Druck. Du hast plötzlich, ist jeder, und dann spielst du gegen Paderborn oder gegen Mainz als nächstes, glaube ich. Und das sind dann die Dinger, die musst du gewinnen. Die Muster, hast du richtig Druck dann. Und das ist eben, wenn du gerade nicht das Selbstvertrauen hast, wenn du nicht gerade irgendein Erfolgserlebnis verzeichnen kannst, dann wird es schwer. Wir reden hier immer noch von einem Aufsteiger, auch wenn die Ambitionen sicherlich andere sind, als eine Fahrschulmannschaft zu sein. Aber es ist nun mal so, dass sie Stand jetzt ein Aufsteiger sind. Und wenn man vielleicht noch mal ganz kurz die Tabelle einblenden kann, dann sehen wir halt auch, dass die Liga sich halt schon so ein bisschen spaltet. Du hast auf jeden Fall zwischen Platz 9 und 10 hast du jetzt schon 3 Punkte. Und dann hast du echt schon so ein bisschen da unten zeichnet sich schon so ein bisschen was ab, auch wenn du dir mal die Torverhältnisse anguckst. Mainz minus 11, Köln minus 11, Paderborn minus 9. Also, ich will auch die Krise nicht zu hoch reden. Wie gesagt, schwerer Auftakt, in Freiburg gewonnen. Aber
das ja, gehört. Ich finde.
Aber es ist auf jeden Fall nicht die leichteste Situation für Köln.
Du hast auf jeden Fall recht. Also, es ist nicht die leichteste Situation und das kann schnell kippen.
Und man weiß auch, dass die Kölner, glaube ich, auch dass die Fans, die ja auch dann eine hohe Erwartungshaltung haben, im Sinne von, wir haben keinen Bock, wieder in die zweite Liga zu gehen.
Warum? Das ist doch so schön.
Und war Köln nicht der Verein, wo wir noch letzte Saison drüber diskutiert haben? Die haben den Trainer rausgeschmissen, obwohl sie eigentlich
ja, aber das war okay. Das war der Kleiner wirklich in Köln.
Gucken, wie lange.
Dieses Problem mit dann finanziell, nicht? Die haben sich auch dieses Jahr finanziell aus dem Fenster gehängt mit ihren Transfers und haben ja auch ihr Budget überschritten. Haben sie auch selber offiziell offensiv gesagt, wir haben unser Budget überschritten, weil wir halt unbedingt wollen.
Die haben auch in der zweiten Liga damals schon gut investiert, muss man sagen. Ja, ich glaube, es ist tatsächlich auch so, wie er sagt, diese, wenn du dann unten drin steckst und dann kommt diese, ähnlich wie es damals, wie es bei Schalke war oder so weiter, dass du dann, dass du wirklich das Gefühl hast, okay, fuck, ey, das ist mega die Krise hier und dann verlierst du völlig das Selbstbewusstsein, alles wird hinterfragt und du, und dann kommst du erst recht sozusagen in so eine Abwärtsspirale und das finde ich aber echt bei dem Programm, was die hatten, ist das halt echt einfach auch ein bisschen gemein gewesen.
Ja.
Und dann jetzt, ich kann mich da nur wiederholen gegen Berlin. Die müssen echt zusehen, dass sie ein Positiverlebnis schaffen und ja.
Ist halt auch wieder so, alles läuft scheiße jetzt. Meret gesperrt,
ja.
Drexler musste ja auch nach wenigen Minuten vom Platz verletzt. Der fehlt auch.
Ja,
das
Ja.
Ja, gerne noch ein paar Worte zu Vedat Ibisevic, der, es geschafft hat, das Kunststück geschafft hat, in der 58. Minute eingewechselt zu werden. Mit dem ersten Ballkontakt erzielte das 2:0. Wenige Minuten später mit seinem dritten Ballkontakt das 3:0.
Ja.
Und er hat es jetzt geschafft, in der ewigen Torschützenliste ist er vorbeigezogen an Lothar Matthäus und an der Bundesliga-Torschützenliste, die ewige, Klose. Ist er an Lothar Matthäus und Miroslav Klose vorbeigezogen. Mehr Tore als Klose, der Ibisevic.
Das kotzt mich persönlich an. Das finde ich okay von Ibisevic.
Ich überlege gerade. Also Matthäus, ja, aber
Matthäus
ist natürlich auch kein Stürmer. Also er war jetzt nicht nur also für historische.
Matthäus war sehr lange einfach an der Bundesliga.
Er war aber sehr lange, aber er war auch lange in Italien. Er hat zwar bis ins hohe Alter gespielt, also aber er war auch lange in Italien. Ich überlege gerade, Miroslav
Klose. Der hat in den 80ern hat,
war er auch in Italien.
80ern hat er Matthäus noch als Mittelfeldspieler und auch als teilweise sehr offensiver Mittelfeldspieler viele Tore geschossen.
Ja, das ist korrekt. Er hat natürlich auch 1990, als er nach der WM Weltfußballer war, zu der Zeit viele Tore geschossen. Aber später dann, als er aus Italien wiederkam, hat er natürlich eigentlich Libero gespielt. Ich
glaub, das, was so einen wundert, ist halt, dass Miroslav Klose so relativ wenige Tore geschossen hat.
In der Bundesliga. Weil er war ja auch lange bei Lazio, aber wie lange, der war bei Bremen, bei Bayern, wann ist er, wie alt war der, als er zu Lazio
kam? Ja, das war auch.
Moment, von welcher Liste reden wir eigentlich?
Die Torschützenliste der Bundesliga.
Aber warum ist dann, aber Gerd Müller ist doch über allem.
Ja, aber es geht ja nur darum, wen Ibisevic gerade überholt hat.
Ach so.
Und ich habe gerade versucht, das einzuordnen, indem ich versucht habe, mich daran zu erinnern, wie viel Saison zum Beispiel in Klose, weil der auch Mittelstürmer ist, in der Bundesliga gespielt hat. Ich finde, man muss das ja auch mal so ein bisschen relativieren an der
307, Anzahl der Saison. 307 Partien, 121 Tore für Miro und 320 Partien, also und 122. Also der Schnitt ist bei Klose immer noch ein Ticken besser.
Aber gut, da wird Klose auch bei
besseren Vereinen. Da habt ihr es mal nachgeguckt. Ibisevic spielt halt seit dann Hoffenheim war er regelmäßig Bundesliga, hat vorher, glaube ich, mit Aachen noch mal kurz gespielt, aber seit Hoffenheim. Und jedes Jahr macht er seine 8 bis 12 Tore, was jetzt nicht mega viel erscheint, aber der trifft halt Saison für Saison für Saison. Ja,
das stimmt. Und er sieht auch immer so grimmig aus, wenn er von der Bank kommt. Man hat immer das Gefühl so, oh, ob der Trainer in der Kabine das überlebt.
Ja, ich mag das.
Ja, ich finde das
ich mag
auch gut.
Ich mag diese Jugo-Mentalität.
Ja, aber
ich mag das. Da ist Feuer, da ist Leidenschaft, da ist auch sicherlich immer ein Stück Wut mit dabei, wenn man auch sieht, wie er gejubelt hat. Der ist ja wirklich über die Eckfahne drüber, die dann ihn dann noch irgendwie.
Ja, Quatsch, hat mir leid.
Ja, der hat er wirklich weggepimmelt.
Ja, die hat ihm nichts getan und die hat er aber echt bearbeitet, die Eckfahne.
Ja, das finde ich, ich mag sowas. Da ist Leidenschaft drin, das gefällt mir.
Genau.
Hertha letzte Woche noch von mir kritisiert, da vielleicht noch einen Satz zu. Und diese Woche haben sie wirklich 8 aus der Fähre geschlagen. Klar, auch dann Konteransatz gewählt, aber das passt ja dann auch, wenn du 1-0 führst gegen eine Mannschaft zu 10. Kannst du das auch dann so spielen. Und ich fand nicht, dass der Sieg in irgendeiner Form irgendwann in der Schwebe stand.
Nee, das stimmt. Also
das ist
ein Dilrosun auch mit einem starken Spiel, der
tolles Tor
letzte auch, Saison dann ja auch so ein bisschen so ein kleiner Shootingstar war, dann was lange Zeit irgendwie ruhig, man gedacht so, jetzt hat er sich mal wieder mit einem starken Spieler vorgetan. Ja, da darf man gespannt sein, ob das jetzt so ein positives Leuchtfeuer war und das aber schnell wieder erlischt, denn jetzt reden, okay, 4-0 gewonnen, das kann man so schnell geht das, ne? Er fährt da 4-0 gewonnen. Letzte Woche waren sie noch die Sorgenkinder, so, ne? Da haben wir schon drüber geredet, ob Ante Čović noch lange Trainer bleibt, sozusagen, und jetzt irgendwie war das ein tolles Spiel. Es geht einfach sehr schnell.
Interessant auch hier Lars Windhorst, der Investor von Hertha, sich geäußert, dass er die Hertha zu einem europäischen Spitzenverein machen will.
Ja, das habe ich auch irgendwie in München
mal. Nicht einen deutschen Spitzenverein, europäisch.
Ja.
Träume von Paris Saint-Germain.
Ja, aber diese Ambitionen können ja durchaus mit Geld untermauert werden.
Ja, Hertha ist,
Weiß ich nicht, ob ich das so geil finde. Also ich weiß, dass ich es nicht geil finde.
Ich finde es immer so blöd, wenn man 3 Schritte überspringt. Ja. Sollen sie erstmal sich oben etablieren
in der Bundesliga? Ich finde diese Ansage auch so. Ich verstehe nicht genau, was er damit bezweckt. So, weil die Erwartungshaltung ist doch, dass das jetzt passieren muss. Ich meine, der Typ ist ja, ich kenne ihn nicht, aber ist ja offensichtlich ein windiger Geschäftsmann. Aber wenn du sowas äußerst, ne, dann ist das was die Leute jetzt erwarten. Da kommt jemand und der hat real da Geld investiert. Okay, die Erwartungshaltung ist, das wird jetzt ein europäischer Spitzenverein. Und das muss dann ja so laufen wie bei Paris oder wie bei Manchester City, wo die Milliarden reinpumpen. Und das sehe ich irgendwie nicht.
Aber da sind selbst die Hertha-Fans kritisch. Selbst die Hertha-Fans sind nicht so desillusioniert, dass sie das jetzt unbedingt glauben wollen. Ja, ich meine,
wenn du sowas sagst, ne, und es dann aber nicht umsetzt, was ist das denn?
Der Fakt ist, dass der Typ steinreich ist, Milliardär, glaube ich. Ist er Milliardär?
Ja, aber ja.
Und 2 Jahre älter ist als ich und das kotzt mich einfach an. Wieso?
Der war auch schon pleite, der war auch schon ganz unten, also so ist es nicht.
Ah, da kann das ja noch kommen, weil da bin ich gerade.
Der war irgendwie den Shootingstar in den 90ern, glaube ich.
Ja, ja. Und dann, da war ich auch schon.
Ja, da warst du auch schon. Aber dann in dem Sinne problematisch wird, weil er hat ja jetzt schon 37,5%, glaube ich, am Club und wird das aufstocken auf 49,5%. Und mehr geht nicht, laut 50
noch, Lines. Ja.
Das ist eine Frage der Zeit. Dass ich das dann irgendwie sichern oder was, keine Ahnung. So oder so, markige Worte und ich bin sehr gespannt, was da dann am Ende für Taten folgen. Momentan sehe ich da noch nicht so irgendwie. Ich sehe Berlin noch nicht dauerhaft in der Champions League, aber das liegt einfach vielleicht auch, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Dafür verdient Berlin auch einfach viel zu wenig mit Werbung. Und jeder weiß, dass das Geschäftsmodell ist heutzutage nicht Investorengeld, sondern wenn du wirklich was verdienen willst, musst du ein bisschen Werbung machen.
Ja? Ja.
Deswegen machen wir das jetzt und kommen gleich steinreich zurück mit den Goldketten. Wir freuen uns sehr auf euch. Bis gleich.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Herzlichst willkommen zurück, ihr guten Frauen und Männer da draußen zu Bundesliga. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns treu seid, ihr treuen Seelen. Und liked doch mal das Video hier. Seid doch mal nicht so geizig. Geht mal hier unten auf die Like-Anzeigen da, was es da so gibt. Daumen.
Wir machen jetzt einfach nicht weiter, bevor alle geliked
haben. Ja, mach mal liken.
Nein, wir warten noch ganz kurz, weil manche müssen erst irgendwie, ist ja nicht ganz so einfach.
Das war, du warst hier und dann warst du da?
Ja, ich war überall. Die Regie ist so unfassbar schnell auf Zack. Guck mal, da ist noch einer.
Das ist der
hier.
So Leute, wir haben noch keine
Zeit. Ja, wir haben noch nicht alle geliked.
Ja, aber.
Und die Glocke nicht.
Aber ich habe ja noch Eddies Eintracht-Ecke stehen und über die zweite Liga wollen wir auch noch reden. Ich tue das ja für euch eigentlich. Das tue ich für euch jetzt hier.
Zu den Themen kommen.
Dann lass uns kurz über die Bayern noch reden. Und nein, wir können gerne Eddies Eintracht-Ecke machen. Haben wir einen Bumper dafür? Nee, ne? Also ich mache den Bumper.
Eddies Eintracht-Ecke!
Herzlich willkommen zu Eddies Eintracht-Ecke. Nun, im Spiel gegen Union Berlin hat die Eintracht 3 Punkte für sich ergattern können. Das ist sehr schön, das freut den Ede und hat damit Anschluss an die Spitzengruppe in der Bundesliga gehalten. Das war sehr wichtig. Darüber hinaus war das Spiel geprägt von vielen Fehlpässen und generell war es jetzt nicht unbedingt das schönste Spiel, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Im Laufe der Partie hat sich die Eintracht dann aber immer besser gefangen und hat dann meiner Meinung nach auch spielerisch die reifere Leistung gezeigt. Und durch meiner Meinung nach eine der schönsten Flanken, die ich glaube ich je gesehen habe, von Jibril Sow aus vollem Lauf. Also wenn man sie in FIFA so gemacht hätte, hätte man gesagt, ja, das wäre mit Computerunterstützung diese Flanke. Mhm. Auf Silva, der das dann wirklich auch schön gemacht hat, ein schönes Tor geschossen hat. Bas Dost hat so ein typisches Stürmertor gemacht, so einmal reingestochert nach einem Abpraller so, da muss ein Stürmer halt stehen. Ne? Und ansonsten kann man wirklich nicht viel zu diesem Spiel sagen. Ich finde, es ist sehr, irgendwie hat man so, es scheint sehr unangenehm zu sein, in dem Union-Stadion. Es ist wirklich unfassbarer Hexenkessel. Es war sehr laut. Und Union ist schwer zu bespielen, trotz allem. Auch, dass die jetzt rein budgettechnisch irgendwie nicht so, weiß ich nicht, also die sind ja nie der Favorit, aber es ist trotzdem irgendwie, die wissen es, wie man dem Gegner so ein bisschen den Spielspaß nehmen kann. Gerade Mannschaften, die Eintracht versucht es ja jetzt auch ein bisschen übers Spielerische. Also zum Beispiel ein Kamada, Der wurde dann irgendwann entnervt ausgewechselt, hast du richtig gemerkt. Den haben die jedes Mal, wenn er irgendwie zum Dribbeln angesetzt hat, haben sie ihn gefoult. Der war irgendwann, lag er nur noch da, war genervt, ist überhaupt nicht ins Spiel gekommen. So schaffen die es auch immer wieder, Tempo rauszunehmen aus den Partien und den spielerisch starken Leuten so ein bisschen den Spaß am Fußball zu nehmen und so ein bisschen ihr Spiel aufzuzwingen, sodass du mit hohen Bällen und Kampf und so kommen musst und da versuchen sie es dann.
Eintracht hat ihnen aber auch den Gefallen getan, muss man dazu sagen. Eintracht hat sich dann sehr schnell auch dazu leiten lassen.
Hast du das Spiel gesehen?
Nee, nur in Ausschnitten. Das ist so klar.
War so klar.
Ich war am Wochenende in Bielefeld und Paderborn, kann ich gar nicht nur erzählen.
Ja.
Ich habe den Nico-Lifestyle mal gelebt für ein Wochenende. Dann habe ich festgestellt, ich bin nicht Nico. So. Wenn Union Berlin nicht Union Berlin wäre, das hat Max Jakob Ost, glaube ich, getwittert, schöne Grüße, dann würden sehr viele Leute mehr meckern über diesen Spielstil, den die machen. Weil die sind ja wirklich eine Zweitligamannschaft, die in die Erstliga kommt und eigentlich einfach nur das Spiel zerstören möchte und gar keine Agenda hat, irgendwas anderes zu tun. Und die dann wirklich Spiele produziert, die Kampf, hässlich, wo sie dann ihre langen Bälle nach vorne hauen und hoffen, dass das Ding irgendwie reingeht. Und das machen sie sehr gut. Da schaffen sie auch, die Teams auf ihr Niveau runterzuziehen. Aber mehr machen sie halt auch nicht. Und dann, was sie halt als Bonus haben, ist dieser Hexenkessel, der dann nochmal den Zusatz, der auch zu diesem Fußball passt, muss man sagen.
Ja, und was mir halt aufgefallen ist, dass die auch nicht schimpfen, wenn sie hinten liegen oder so, also auch beim Stand von 2-0 dann immer noch anfeuern. Und das ist natürlich auch angenehm dann für eine Mannschaft. Zu Eintracht kann ich noch sagen, was mir gefällt, was mir ein gutes Gefühl gibt, auch wenn sie jetzt noch nicht übermäßig geil performt haben, dass ich zumindest immer weiter eine Entwicklung sehe, dass die Spieler immer mehr zusammenfinden. Also gerade diese neue Offensive mit Kamada, So, Dost und Silva, habe ich das Gefühl, wird jedes Spiel ein Tacken besser, ein Tacken sicherer, die Laufwege werden besser, das Verständnis füreinander. Und ich sehe ein enormes Potenzial noch, was noch nicht ausgeschöpft ist. Ich bin echt ganz positiv, was das angeht. Und klar, es ist sowieso hart, irgendwie internationalen Plätze. Da gibt's locker 10 Vereine, die diese Saison da mit drumherum tanzen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Eintracht auf jeden Fall auch einer der Vereine ist, die da auch zum Ende der Saison noch ein Wörtchen mitreden. Und vorausgesetzt, ja, ne, ist ja immer klar so, Verletzungspech und bla bla bla. Ja, und jetzt am Donnerstag geht's erstmal in die Euroleague, da sprechen wir morgen drüber. Ich bin froh mit diesem Punkt, ist eine schwer zu spielende Mannschaft und jetzt geht's als nächstes zu Hause gegen Bremen. Das ist wieder so ein Match.
Das muss man gewinnen, allein.
Wenn sie es gewinnen, wäre es mega geil, weil dann können sie sich weiter oben in der Tabelle festklemmen. Wenn sie es verlieren, holen sie Bremen direkt wieder mit in die Gruppe und es geht ja auch um 20 Euro, das darf man an der Stelle auch nicht vergessen. Eben,
mehrfach sogar um 20 Euro. Ja, aber Bremen kommt insofern zum ganz guten Zeitpunkt, da fehlen noch ein paar Leute.
Aber die waren nicht schlecht gegen Dortmund.
Ja, mal gucken. Jedenfalls Frankfurt voll im Soll und ich denke auch, was du gesagt hast, ja, die Jungs da vorne, Dost, Silva, Kamada, So, die sind alle neu und man aber kennt jetzt schon, dass das wieder alles Volltreffer sind. Bei Dost wusste man das, bei Silva konnte man das zumindest erhoffen. Und der, vielleicht eine ähnliche Geschichte wie bei Jovic auch, ja, der in jungen Jahren sehr hochgejubelt wurde und dann so eine kleine Krise hatte und jetzt vielleicht die Eintracht das richtige Habitat ist, um wieder zum Potenzial zu finden, was ihm schon früher nachgesagt wurde. Und wenn das klappt in der Form, also da hat Frankfurt dann wieder einiges richtig gemacht, muss man einfach mal so sagen. Und ich zähle die auf jeden Fall ganz klar wieder zum Anwärter auf internationale Plätze. Da muss man auch nicht irgendwie die Mannschaft jetzt kleiner machen, als sie ist. Und ja, Berlin, das ist halt so, genau wie du sagst, ne? Also die erinnern vielleicht eher so ein bisschen an Darmstadt oder so. Ja. Ne? Also ein ganz anderer Entwurf als Paderborn, zu dem wir jetzt gleich kommen. Die versuchen erfrischend zu spielen. Und bei Berlin, klar, die wissen genau, wir können individuell nicht mithalten mit unseren Gegnern und versuchen auf eine andere Art und Weise die Punkte zu holen. Aber so, Berlin ist einfach so eine Bereicherung jetzt in Union irgendwie, weil das ist diese Liebe zum Verein, die Fans dahinter, die haben auch lange Anlauf genommen für die erste Liga und so und die feiern das jetzt einfach ab.
Die genießen so, das.
Die genießen einfach, das genau. Einfach unabhängig davon, wie jetzt der fußballerische Unterhaltungswert ist das viel auch Folklore und so und das, die machen einfach Spaß. Auch wenn das Spiel natürlich nicht so schön ist. Ja. So, kommen wir jetzt zum besagten Gegenentwurf aus Paderborn. Die haben nämlich, und ey, wir brauchen wirklich so einen Bumper. Können es nicht mal bauen aus unserer ersten Sendung vor der Saison, als wir gesagt haben, Paderborn wird viel Lob erhalten und am Ende keine Punkte kriegen. So ist es wirklich jede Woche und ganz deutlich jetzt auch gegen die Bayern. Man hat 2-3 verloren, wo man auch vorher denken konnte, okay, die kriegen jetzt 6-0 auf den Deckel oder so. Mhm. Nee, ist überhaupt nicht so. Sie haben den Bayern wirklich bis zum Schluss Paroli geboten und die haben da schon so ein bisschen zittern müssen, dann tatsächlich die Münchner. Das war sehr überraschend, aber am Ende des Tages, hey, wieder nichts geholt. Ne? Und irgendwann ist es dann auch ein bisschen zu wenig.
Ich war vor Ort, ich fand es in der Mixed Zone ein bisschen blöd. Da kommen dann die Spieler zu Interviews. Ich hatte bei den Paderbornern Spielern, das ist jetzt vielleicht auch falsch gesehen, aber ich hatte da das Gefühl, dass die schon zufrieden waren damit. Dass die natürlich gesagt haben, ja, vielleicht hätten wir noch was holen können, aber 2-3 gegen die Bayern ist schon ein guter Schritt nach vorne und jetzt punkten wir nächste Woche. Da hätte ich mir dann gewünscht, wenn du 2-3 kurz vor Schluss und dann auch noch 1-2 Ecken hast, dass du dann nicht nachher ärgerst mehr. Mhm. Aber vielleicht haben sie sich schon vorher geärgert, bevor sie in die Mixzone gekommen sind.
Ja. Naja, gut, die kann mir schon vorstellen, dass die Devise war, lass uns hier nicht 6-0 abgeschossen werden. Mhm. Wenn du dann 2 Tore schießt mit einem Torunterschied gehst, dass du das dann schon so mehr oder weniger als so einen halben Gewinn
buchst. Paderborn ist jetzt nicht das geilste Stadion, aber was geil ist zu sehen, und das habe ich so bewusst noch nicht vorher wahrgenommen, ist Steffen Baumgart, den du ja zwar ab und zu siehst, dann in den Fernsehaufnahmen, aber der steht ja wirklich über 90 Minuten weg, steht da in der Ecke seiner Coaching-Zone. Und zwar so. Der steht komplett so da.
Warum?
Weiß ich nicht warum, weil er wahrscheinlich da in der Zone ist und dann so.
Rücken oder so.
Da kriegst du vom Zusehen, kriege ich Rückenschmerzen, wenn ich den sehe da unten. Und auf der Pressekonferenz nachher ist der komplett durch. Der sitzt da wirklich wie so ein Geist, der halt wie ein Mann, der 2 Stunden lang so da stand am Spielfeldrand. Aber ich finde das super geil. Der hat so eine Intensität da am Spielfeldrand. Das war auch dann der schöne Vergleich mit Kovac, der dann eher so ruhig geblieben ist, ab und zu mal reingemeckert hat, aber Baumgart da die ganze Zeit durch Anweisungen und die ganze Zeit so geguckt, was machen die da? Schon geiler Typ. Das mal so live zu erleben, weil du denkst, okay, der macht das, siehst du das zwar im Fernsehen, okay, der macht das vielleicht 10 bis 15 Minuten, nein, 90 Minuten in der Coaching Zone, an der Ecke, gucken, was die Jungs machen.
Sehr gut. Ja. Wie ist das Stadion? Sieht ja von außen, sieht ja wirklich ein bisschen aus wie so ein kleines Plastikstadion.
Ist nicht geil. Nee, war ich auch schon mal zuvor. Ist besonders geil. Ist halt mehr Plastik und Beton als Plätze. Und vor allen Dingen, weil ich am Abend von zuvor in Bielefeld war und das Bielefelder Stadion finde ich sehr geil. War da auch eine gute Stimmung, hattest du dann immer Vergleich. Und das war. Aber die Stimmung war ganz gut in Paderborn.
Ja.
Und natürlich, klar, wenn du 2-3 gegen Bayern spielst und dann am Ende noch eine Ecke hast, dann geht das,
ja, steht das Stadion.
Das Spiel so ein bisschen, ne?
Ja. Komm, lass uns mal weitermachen, weil ich will zweite Liga heute mal ein bisschen besprechen.
Ja, eine Frage noch zu den Bayern. Was ist mit Thiago los?
Oh, ja, da wird ganz.
Ja, aber wie?
Ganz schwach. Also hat er auch nicht nur seinen Fehlpass, also der Fehlpass, okay, wo ich sogar sagen würde, das kann passieren und die Idee dahinter war gut. Er hat einen Fehlpass zu Neuer gespielt. Neuer war aus dem Tor heraus und der Ball geht wirklich nur einen halben Meter am Tor vorbei. Das hätte auch ein Eigentor werden können. Aber die Idee war okay. Aber er hatte auch so zwei, drei andere Aktionen, wo er dann zwar technisch was Geiles macht, ein Gegenspiel aussteigen lässt, aber der Pass danach super schlampig ist. Also er war nicht dieses strukturierende Element, was du von ihm kennst. Und vor allen Dingen das Zusammenspiel mit Kimmich hat nicht gepasst. Ja. Die haben sich sehr oft gegenseitig im Weg gestanden, sehr oft beide tief. Dann hat es nach der Pause, fand ich, sehr viel besser funktioniert mit Kimmich und Martinez. Haben sie zwar 2 Gegentore gefangen, hat aber meiner Meinung nach nichts mit Martinez zu tun, sondern mit schwacher Flügelverteidigung.
Und er hat letztes Spiel gar nicht gespielt. Ja. Und also gerade in der letzten Saison war er ein tragendes Element, auch im
Martinez
der Bayern. Nee, Thiago.
So.
Und dadurch, dass jetzt Kimmich im Mittelfeld spielt, habe ich mich gefragt, okay, ist da, also Coutinho spielt jetzt Zehner und wenn nicht, dann kommt er Müller rein. Und Thiago ist ja auch jemand, der dann auch Zehner mal spielen konnte. Und jetzt auf der 6 dann, wenn Goretzka irgendwann zurückkommt und Kimmich jetzt darauf da spielt, ist das.
Bin sehr gespannt, ob Thiago in Tottenham ran darf, ob dann nicht Kimmich Martinez im Mittelfeld spielen, weil Coutinho ist jetzt drin. Ist jetzt wirklich in der Zone und macht Dinge auf dem Platz, die Wahnsinn sind, die technischer Wahnsinn sind einfach. Und den kannst du nicht runternehmen. Kimmich spielt meiner Meinung nach auch wirklich solide. Und Thiago hat jetzt keine Leistung angeboten. Da kann es schon sein, dass man da wieder Kimmich Martinez hat und Thiago dann erstmal auf der Bank sitzt.
Auf jeden Fall ein Luxusproblem. Interessant auch, dass Alaba auf der Bank saß. Oder war das geschont oder war verletzt?
Kommt jetzt erst wieder. Okay, du wolltest über Qualität sprechen, über Luxusprobleme. Dann sind wir in der zweiten Liga genau richtig.
Wir müssen noch kurz Analyse machen zu Hoffenheim gegen Gladbach.
Ja, möchtest du das machen oder soll ich das machen oder möchtest du das machen?
Ja, also ich kann zumindest sagen, dass ich damit nicht gerechnet habe. Ja. Also vor allen Dingen habe ich nicht damit gerechnet, dass Hoffenheim so abkackt in der Liga. Da weiß man noch nicht so genau, woran es liegt. Möglicherweise ist der neue Trainer nicht so der erwünschte Nagelsmann-Ersatz, den man sich erhofft hat.
War aber auch wieder ein knapperes Ding, als das 0-3 suggeriert. Die hatten auch durchaus ihre Chancen. Ich habe es leider nur in der Zusammenfassung sehen können, aber da gab es dann Hoffenheimer Chancen. Und Marc Rose hat sich auch nach dem Spiel im Interview nicht komplett zufrieden gezeigt, meinte, uns fehlt noch die Selbstverständlichkeit und Kontrolle im Spiel mit dem Ball.
Ja das wäre auch, das ist ja immer so, oder? Wenn du dann deutlich gewinnst, dann trittst du aufs psychologische Bremspedal, damit die bloß nicht glauben, sie müssen nicht mehr arbeiten.
Und Augsburg gegen Leverkusen. Kai Havertz mit meinem Lieblingsassist der Woche. Ja. Kriegt den, will hinter die Abwehr starten, kriegt den Ball an den Rücken und Volland muss dann nur noch da stehen und abstauben zählt und den Ball über Torwart heben. Das zählt halt.
Bei Kickbase zählt
das. Das zählt als Assist.
35 Punkte, glaube ich.
Ja, das war ein schöner Assist. Ja. Aber das ist wieder so das, was wir auch bei Leverkusen bereits gesagt haben. Wenn es gegen eine Mannschaft geht wie Augsburg, die hinten drin steht und kontern will, die individuell unterlegen ist, dann können sie mit ihrem Spielsystem punkten, die Leverkusener, und haben auch gepunktet.
Ja. Genau. Gut, dann füge ich dem gar nicht mehr allzu viel hinzu und dann kommen wir jetzt tatsächlich mal zur zweiten Liga. Das ist nicht, ihr denkt immer, ich will das machen, weil ich über den HSV reden will. Stimmt gar nicht. Tobias Escher schreibt das hier tatsächlich auf die Tagesordnungspunkte. Ich halte mich ja immer sehr zurück. Aber jetzt machen wir das.
Muss man ja auch mal alle Saisondrittel machen. Wir haben jetzt 8 Spiele schon wieder rum. Und der VfB Stuttgart führt die Liga an mit 20 Punkten. Ich hab's mir jetzt gedacht, weil ich jetzt im Wochenende VfB Stuttgart gegen Bielefeld, das Topspiel der zweiten Liga, Erster gegen Dritter, habe ich im Stadion muss gesehen.
Ich echt sagen, Stuttgart erinnert mich an den HSV letzte Saison, weil die sind jetzt Erster, haben 3 Punkte Vorsprung, glaube ich. Oder niemand weiß so richtig, warum. Weil die spielen nicht gut. Die spielen nicht gut. Nee, die gewinnen auch oft einfach kurz vor Toreschluss irgendwie das Spiel noch und duseln sich dann irgendwie zum Sieg. Und ich denke, ich bin hin und her gerissen. Entweder ich denke mir, ey, wenn die so schlecht, also verhältnismäßig schlecht, gemessen an den Erwartungen natürlich, die man hat, und sind trotzdem Erster mit 3 Punkten Vorsprung. Entweder es ist angsteinflößend, weil wenn die noch dann besser werden, dann, wie sollen sie dann erst stehen? Ja. Oder man sagt sich, das wird ähnlich wie beim HSV, die spielen jetzt über, also die punkten über ihre Qualität, sag ich mal. Also
sie haben Glück.
Die spielen, und das ist sehr interessant, weil du das sagst, weil das genau das unterstreicht, die spielen ein sehr, ich will nicht sagen revolutionäres System, aber ein neues System, dieses Walter-System, wo die Abwehrspieler sehr viel rochieren. Also wo zum Beispiel Kempf als Innenverteidiger immer wieder ins zentrale Mittelfeld vorzieht, sich da anbietet, die zentralen Mittelfeldspieler gehen nach außen, die Außen kommen nach innen, sehr viel Rochaden und Bewegung im Aufbauspiel drin. Und da hast du richtig gemerkt, wie sie in der ersten halben Stunde, das hat sehr gut funktioniert, die Spieler sind in die Räume gegangen, Kempf war sehr präsent im Spiel nach vorne, ist teilweise im Zehnerraum aufgetaucht, was so völliger Wahnsinn ist. Und dann gab's einen Lattenkracher von Hartherz, glaube ich, der den Ball irgendwie aus 20 Metern an die Latte kracht und dann noch 1-2 Chancen für Bielefeld. Und da hast du richtig gemerkt, wie dann diese Stuttgarter Spieler zu denken angefangen haben und aufgehört haben, diese Roche anzumachen. Und deswegen gibt es halt 2 Wege für die Saison. Entweder sie kriegen es halt hin, das weiterhin so dominant zu machen wie in den ersten 30 Minuten. Oder irgendwann kommt ein Moment, wo sie 1-2 Spiele verlieren, dann in dieses Nachdenken kommen und es dann gar nicht mehr funktioniert und sie wieder HSV abstürzen.
Ja, und da darf man gespannt sein, jedenfalls Tabellenführer. Und ich denke mir immer so, ey, kann das eigentlich sein? Also, weil Stuttgart ist für mich ähnlich wie Köln letztes Jahr der Top-Favorit in der Liga. Einfach von ihren Möglichkeiten her und vom Kader her. Natürlich denken wir, als Hamburger, muss man mal ehrlich sein, denken wir natürlich immer so ein bisschen, wenn die direkten Konkurrenten um den Aufstieg nicht gewinnen. Ist natürlich in dem Fall Bielefeld auch nicht schlecht gewesen als Tabellendritter jetzt, dass sie verloren haben. Aber trotzdem schiebt man natürlich immer so ein bisschen, so denkt sich, ja, Punktverlust für Stuttgart kann ich gut mitleben. deswegen ja,
es war, ist
immer so ein bisschen, ey Leute,
ein bisschen schade. Auch
nicht immer so viel Glück am Ende.
Wie gesagt, ich war in Bielefeld und ich mag das Bielefelder Stadion. Das ist so ein richtig schön mitten im Wohngebiet. Dass, wenn die Leute springen, wackelt das gesamte Stadion, der Boden unter dir wackelt. Das ist wirklich eng, die Leute sind alle dabei. Und dann kommt halt in der 91. Minute da, nachdem halt die ganze Spiel über geile Stimmung war, dieses Ding und alle gehen traurig nach Hause. Alle meckern über den Schiri. Ich habe zwei taube Menschen getroffen, die sich unterhalten haben. Ich spreche keine Gebärdensprache, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie über den Schiedsrichter geschimpft haben.
Ja.
Das könnte man auch in allen Sprachen verstehen. Bielefeld ist halt so eine richtig bullige Mannschaft.
Mhm.
Die haben halt Klos vorne drin, auch sonst haben die so richtig bullige Spieler und sind Spieler auch nicht schlecht, aber können vor allen Dingen den Gegner richtig in die Zweikämpfe zwingen, richtig aufgehen. Die sind richtig blöd zu bespielen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass du damit in der zweiten Liga sehr gut zurande kommst. Vor allen Dingen, weil man momentan nicht so viele riesige Aufstiegskandidaten sieht. HSV marschiert vorne weg. Wieso guckst du so?
Ja, weil ich gehofft hätte, dass du jetzt sagst, der HSV ist gut.
Ja, Stuttgart und HSV sind vorne weg, aber ich meine, damit, was ich sagen wollte, Hannover ist in der Krise, Nürnberg ist in der Krise, zwei Absteiger in der Krise. Die Teams, die letzte Saison vorne mitgespielt haben, wie zum Beispiel Holstein Kiel, sind auch nicht auf dem Niveau geblieben, was auch keiner von ihnen erwartet hat. Heidenheim ist noch zu nennen, die mit vorne, ganz vorne dabei spielen, aber ansonsten, ja, da kann halt wieder so eine Überraschungsmannschaft Dritter werden, möchte ich damit sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Aber Bielefeld wäre auch irgendwie, weiß ich nicht, ganz nett mal wieder in der Bundesliga, nach all der Zeit.
Wie gesagt, über die Relegation ist das in Ordnung mit mir. Kommen wir zum HSV. Ja. Haben wir noch alle drauf gewartet. 2:2 gespielt in Regensburg. Das war wieder so ein bisschen auf der einen Seite ähnlich wie letztes Jahr, auf der anderen Seite komplett anders und dann am Ende doch wieder wie letztes Jahr. Ähnlich wie auch im Auswärtsspiel am Millerntor hat Regensburg dem HSV am Anfang echt so den Schneid abgekauft. Mhm. Also die haben sehr dominant gespielt, hohe Laufbereitschaft, intensiv gespielt, fast so Pokalspielcharakter. Und beim HSV hatte ich das Gefühl, haben die immer die ganze Zeit gedacht, so, ja, wir spielen das mit unserer individuellen Qualität, spielen wir jetzt um diese Intensität herum, lassen uns davon nicht anstecken, spielen unseren ruhigen Stiefel und das halten die eh nicht durch, dieses Tempo. Und was aber dann oft passiert ist, gegen St. Pauli passiert, ist jetzt auch passiert, dass dann in dieser Phase auch verdient das 1-0 fällt, in dem Fall für Regensburg, aber auch gegen St. Pauli, für St. Pauli. Und dann rennst du diesen Rückstand hinterher. Und natürlich ist dann in der zweiten Halbzeit der HSV überlegen. Aber du merkst auch, die rennen da jetzt erstmal diesen Rückstand hinterher. Und gegen St. Pauli haben sie die Großchance versiebt. Gegen Regensburg haben sie die Dinger gemacht. Haben das Spiel gedreht 2-1, was dann auch völlig in Ordnung war. Mhm. Und dann mit dem 2-1 dreht sich das wieder. Regensburg legt wieder diese Intensität rein. Der HSV kriegt es wieder nicht gegriffen. Und folgerichtig kommt das 2-2. Das ist ein bisschen frustrierend. Regensburg hat sich das, finde ich, dann auch verdient, so, weil sie in den Phasen, wo sie es wollten, so viel Gas gegeben haben, dass der HSV da das nicht verteidigt bekommen hat. Und dann ist es auch in Ordnung. Das macht mir ein bisschen Sorge. Auf der anderen Seite haben sie das Spiel noch mal gedreht. Das wäre letztes Jahr eher nicht passiert. So. Und ich muss sagen, dass die Qualität im Kader und auch die Mentalität im Kader ein, zwei Stufen über dem ist, was der HSV letztes Jahr anzubieten hatte. Und da kommen auch mit Everton kommt noch ein richtig starker Innenverteidiger dazu, wo man gar nicht weiß.
Wie, wo kommt der her?
Aus der Verletztenliste.
Ach so.
So, aber der hat, der kam aus Nürnberg davor und der hat in Nürnberg schon echt überzeugen können, wenn er fit war. Also er ist leider sehr, sehr verletzungsanfällig, aber wenn er spielt, ist er ein richtig guter Kicker. Und da muss man mal gucken, weil Jung und von Drangelong machen ihre Sachen eigentlich ganz gut. Also weiß man gar nicht, wie der jetzt reinrutschen soll. Und ansonsten mit einem Adrian Fein, der ein großartiger Kicker ist, der richtig viel Spaß macht da vorne drin. Kind Zombie ist so ein bisschen außen vor, aber Duziak ist auch eine Verstärkung. Dann Kittel natürlich.
Leibold,
der auch
die linke natürlich Seite ein schweres antreten müssen,
aber das macht er gut. Der macht das echt gut, muss ich sagen. Also die Mannschaft macht mir Spaß. Ich habe echt wieder Lust dran, den HSV zu gucken. Letztes Jahr war das ein Gequäle. Es war wirklich ein Gewürge und Gequäle und ganz schlimm zu ertragen, gerade nach der Abstiegssaison, wo man gedacht hat, okay, jetzt siehst du mal ein bisschen Qualität und Ruhe und so. Nee, war genauso schlimm. Und deswegen, diese Saison bin ich positiv überrascht und sie machen die Sache gut und vor allem, sie schießen viele Tore. Sie haben jetzt 19 Tore geschossen in 8 Spielen und der HSV macht mir einfach wieder Spaß. Und es gibt natürlich immer noch was zu bemängeln, aber
das haben wir.
Ja, aber ist so. Ich habe nach vielen Jahren wirklich auch gibt es wieder Spiele, wo ich einfach Spaß habe am Verein und an den Spielen, muss ich sagen, an der Mannschaft.
Und nicht zu vergessen, dass, also was ich, wie ich die Saison sehe, ich war sehr überrascht, wie schnell sie und wie gut sie in die Saison gefunden haben.
Mhm.
Also gegen Darmstadt schon fand ich sie gut, obwohl es nur unentschieden war. Und danach sind sie ja noch besser geworden, haben sehr viel, sehr schnell Automatismen entwickelt.
Mhm.
Fein, der überragend in die Saison reingekommen ist, so ein bisschen der MVP wurde auf der 6. Ein Kittel, der sich relativ nahtlos in diese Mannschaft einfügt. Auch Van Dongelen, der plötzlich über sich hinauswächst, hatte ich ihm gar nicht zugetraut, der da im Spielaufbau auch sehr viele Fäden zieht. Momentan finde ich, es stagniert so ein bisschen. Ja. Also das Aue-Spiel war, nehme ich jetzt so ein bisschen raus, weil Aue sich da auch ziemlich blöd angestellt hat und dann immer diese langen Flugbälle hat zugelassen. Aber ich Fein wird jetzt von jedem Gegner in Manndeckung genommen, muss sich damit auch erstmal arrangieren, dass er in einer Ballbesitzmannschaft Mann gedeckt wird. Unter Druck ist es dann auch wieder ein Problem, das hatten sie letzte Saison schon, wenn der Gegner aggressiv presst, dann neigen sie dazu zu schwimmen. Ja. Das zeigt ja die Bilanz gegen Regensburg, haben sie immerhin mal einen Unentschieden jetzt geholt, nachdem sie letzte Saison beide Spiele verloren haben. Und da bin ich gespannt, ob sie jetzt diesen nächsten Schritt schaffen, aber ich sehe es genau wie du, die Mannschaft ist sehr, wirkt sehr viel stabiler als letzte Saison.
Ja, und eben auch die Stimmung, ne? Also das ist so, du hast das Gefühl, du spürst Mannschaftsgeist in dieser Mannschaft. Das ist eine positive Energie, die da ist. Ich hoffe, das wird jetzt nicht durch irgendwelche sportlichen Krisen dann nochmal unterminiert. Aber ansonsten bin ich tatsächlich positiv. Letzte Saison, als ihr mir alle gesagt habt, ihr steigt auf, da war ich überhaupt nicht positiv, weil ich das gespürt habe, dass das überhaupt nicht läuft. Das waren viele knappe Siege. Deswegen sagte ich ähnlich wie Stuttgart jetzt. Viel Glück gehabt in Spielen, sodass die Punkteausbeute damals über die Qualität hinweggetäuscht hat. Und dieses Jahr bin ich aber echt guter Dinge und ich hoffe einfach, ja, dass genau da, diese Momente, dass wenn der Gegner intensiv spielt, dass sie da irgendwie dann checken, okay, was können wir
jetzt machen. Es ist ja auch angenehm ruhig. Also wir sind ja hier in Hamburg und es ist ja fast schon ungewohnt. Das ist erstaunlich wenig, ja gut, wir hatten jetzt gerade Jatta-Geschichte. Ja, stimmt, aber generell ist es es ist erstaunlich ruhig. Es gibt eigentlich nicht momentan irgendwelche größeren Krisen oder irgendjemand hat irgendwo eine Aktentasche liegen lassen oder jemand umgebracht oder was weiß ich, sondern man hat das Gefühl, momentan kann man konzentriert beim HSV arbeiten. Häkkinen kann arbeiten mit der Mannschaft, kann der Mannschaft was beibringen, die Mannschaft kann zusammenwachsen, kann sich verbessern, kann sich einspielen. Was mir gefällt beim HSV ist, dass es viele junge Spieler sind, die noch auch ordentlich Entwicklungspotenzial haben. Also da wird jetzt nicht auf ausschließlich auf Veteranen gesetzt, sondern du hast teilweise wirklich Wangomann oder was, der ist 18 oder was?
Aber Jamra ist verletzt.
Wanyomann, wie heißt man? Wagnumann. Ja, klar, aber trotzdem, der spielt, der hat auch gut gespielt. Du hast Spieler wie Fein, du hast auch einen Kittel, der ist ja auch noch, gut, der ist Mitte 20 oder so, aber du hast Kin Zombie und so, da sind so ein paar Spieler, die auch alle noch Entwicklungspotenzial haben und auch dementsprechend hungrig sind und das finde ich irgendwie gut. Ich meine, es ist noch nicht so lange her, da wurden irgendwie die Van der Vaart zurückgekauft und Van Nistelrooy und Co. Nicht, dass das Van Nistelrooy war ja eigentlich ein Gewinn für den Verein, aber trotzdem war es immer so, ja, aber der war ja auch ein Fanliebling und so. Ja. Also will damit nur sagen, ich habe das Gefühl, dass der HSV sich auf jeden Fall in einer besseren Phase der letzten 10 Jahre zurzeit empfindet, auch wenn es in der zweiten Liga ist.
Ich muss euch abwürgen. Die Sendung ist vorbei.
Das stimmt.
Morgen kommt wieder Bundesliga International.
Genau.
Das letzte Woche gestartete Format, wo Nico und ich ins Betteln, fällt heute leider aus. Ich habe Nico letzte Woche umbringen müssen, nachdem er mich in NHL so gedemütigt hat. Das ist der positive persönliche Vorfall, von dem er erzählt.
Ich habe mir so Bock gemacht, euch zuzugucken, dass ich mir direkt NHL geholt habe und auch schon gezockt habe.
Ja? Und deswegen spielen wir gleich noch was, eine Runde.
Ja, und zwar spielen Tobias Escher und ich eine Runde Smash Soccer.
Super Mario Smash Soccer.
Ja, und Tobi hat sich mega gefreut. total gut in diesem Spiel. Und ich freue mich auch, weil
ich finde das Spiel geil.
Spiel echt mega finde. Ich habe es lange nicht mehr gespielt. Und freue mich jetzt gleich auf eine halbe Stunde Zockerei mit dir. Bleib dran, das wird lustig. Wir laufen schnell rüber. Bis dahin vielen lieben Dank fürs Zusehen. Und wie gesagt, morgen früh wird Bundesliga International. Tschüss und auf Wiedersehen.
Nano, nano.
Bundesliga auf Rocket Beans TV wird präsentiert von eFootball PES 2020.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/Bundesliga.